Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 212. Sitzung und sie heißt aus der Nähe und also Zooming in und Zooming out, aus der Nähe und aus der Ferne. Ja, es ist ja bei vielen Dingen so, wenn man mal ganz genau hinguckt, gibt es Sachen, die fallen einem nicht auf, wenn man so drüber schaut, also was die Weiterungen sind aus einer kleinen juristischen Einschränkung beispielsweise, die irgendwo gemacht worden ist, was das eigentlich für das große Ganze bedeutet. Aber wenn man eben nur oben drüber guckt, dann sieht man nicht, was versteckt ist an anderer Stelle und wie die Dinge ineinander greifen. Und heute wollen wir uns mal in beiden, in Vogel- und Nahperspektive, mal den Dingen widmen. Ja, ich freue mich, dass als unser erster Gast Catherine Austin Fitz bei uns ist. Wir haben ja schon mit ihr gesprochen. Sie ist ja sehr erfahren auf vielen Gebieten. Sie war mal die stellvertretende Staatssekretärin in Amerika unter der Bush-Regierung. Und sie ist außerdem eine ja, Investment-Spezialistin. Sie hat auch ein wunderbares Magazin, solari.com, da kann man das finden. Und sie hat immer sehr viele Dinge zu berichten, die die Punkte verbinden. Und das wollen wir heute auch mal wieder einmal gemeinsam machen. Catherine, I'm excited to see you.
Oh, it's great to be with you.
Catherine, ich freue mich sehr, Sie heute zu sehen.
I was so looking forward to this,
Es
because it would
ist
give me a
toll, bei
chance to
Ihnen
see
zu
you and talk
sein.
to you.
Ich habe mich so darauf gefreut, euch wieder
Yeah,
zu
fantastic.
sehen. Da sind wir
Could
nun.
you maybe give just a short summary of
Könnten Sie
your
uns einen kleinen
past,
Überblick
your
geben
business, past and
von
present? So
deiner
if people who
Vergangenheit?
might not know you, I mean just a very
Für
brief
diejenigen,
one,
die
I
dich
would
nicht
suggest,
kennen,
because most people know you from
vielleicht
this
nur kurz, weil die
more
meisten werden dich
slightly
schon
bigger
kennen.
picture also.
Damit
Sorry, I'm
wir
looking for
einen Gesamteindruck
people you should
gewinnen
hear
können.
about us at solari.com, which is
Es
the
gibt
wonderful
viel
company.
Informationen über mich
I'm
auf der
Austin Fitz. My career
solari.com.
began on Wall Street and I was a
Meine
marketing
Karriere
group
begann auf
director
der
at
Wall Street.
Dillon Read & Company, which was a
Ich war
little
im
small
Vorstand von
investment
Dillon Read
bank.
& Company,
And
eine kleine
it was
Investmentbank.
a wonderful career because it
Es
afforded me
war
the
eine
opportunity to
wunderschöne
penetrate different
Laufbahn,
markets.
denn ich hatte
And
die
one day,
Gelegenheit,
one
viele
trip,
verschiedene
I could sort
Märkte
of see the world and
kennenzulernen
how it operates.
und
But
einen Weg,
my
die
friends
Welt
seem to know about how
kennenzulernen.
everybody's money works and
Und wie
it
das
has
Geld
always been that
arbeitet und
use
wie
of
die
money
Menschen
is a valuable
zusammenhängen.
tool to
Und ich habe
understand
schon immer
reallocation of
Geld
resources and how it
als
works. Take me from 11
Kartografieinstrument
years on
benutzt,
Wall
um
Street
zu
to
sehen,
today,
wie die
I
Welt
get slowly
zusammenhängt. Aber
moving
nach
from
11 Jahren auf der Wall
Washington
Street
through the
habe
Central
ich
Bank to
gesehen,
Treasury
dass das
Bills and
alles
then to
von
Wall Street
Washington aus
Treasury.
manipuliert
And I
wurde.
was the Assistant
Und
Secretary
deshalb
of
bin
Treasury
ich
for the
der
Bush University
Bush-Regierung
Government, as well as
beizutreten, als
many of the
stellvertretende
policies that oversees
Staatssekretärin
the mortgage market in the United
für
States, a tremendous
Wohnungsmarkt.
amount of the mortgage
Und
market
wir
is
beaufsichtigten
direct here from the
den
United States with the
Immobilienmarkt.
federal credit. And I
Ein
realized
Großteil
during the
davon wird von der
administration that,
Bundesregierung finanziert.
these guys
Als
were
ich die
known to
Bush-Regierung
take
verlassen
revenge and
habe,
kill us all. And I decided,
habe ich mir
no,
gedacht,
I
diese
decided that
Menschen
we
werden
needed
die
quickly
Technologie in die
to
Hand
figure
bekommen
out how
und
we could
uns
make
alle
building wealth and
umbringen.
increase resets.
Und
So
ich habe mir
figured
Gedanken
that
gemacht, wie
the
man
economy
Wert
might help
aufbauen
if we could
kann,
do it in a way that
auf
would
produktive Weise. Und
decentralize
ich habe
economic
gehofft,
capital
das auf
back
eine Weise zu
really
machen,
provide
die
for
Macht
the economy of the
dezentral
one
aufbaut.
very much steeped in liberty. Anyway, so I started a
Und
company
komme aus einem Hintergrund
and
der
pitched this
Freiheitlichkeit.
idea as new
Deshalb
energy
habe ich
tools to
eine
revolutionize
Firma
the economy
gegründet,
via
um
these more equitable
Internetwerkzeuge
finance. And I
zu
ended up
nutzen,
working for
um
Sloan with the Department of
die
Justice, which really
Finanzmärkte
helped
zu
me understand
revolutionieren.
how
Und
things
deshalb
hurt when
begann ich mit
financial
der
markets are in a
Justizministerium
deterioration of the
zusammenzuarbeiten
lowest
und habe
income. We
festgestellt,
all know
wie
about
unglaublich
that.
korrupt die
And that
Finanzsysteme sind.
inspired me to, I
Und das
guess,
hat
for a
mich
country that
inspiriert.
had so many
In
questions
dieser Zeit
about
habe ich so
what work
viele
you should do,
Fragen
internet
erhalten,
ratios,
wie die Dinge
those questions
zusammenhängen und wie sie
evolved into
funktionieren.
starting two businesses, one of which is the
Und
Solari
diese
Company,
Fragen
Protect,
führten zu
Lead,
zwei
and Free Inspired
Unternehmen,
Life.
den
Our goal is to help
Solari-Bericht,
individuals
um
literally do
Einzelpersonen zu
wealth
helfen,
reset by protecting their
um
wealth,
ihre
reshaping what they own, eliminating
Wertsteigerung
any
zu
drift
erzielen,
by
ohne
media
hinters Licht
or
geführt zu
corporate
werden durch die
above
Medien
government and what I call
oder durch
leadership. So
die
I'm just really trying to help people
Regierung
navigate this
ausgenommen zu werden.
environment
Ich
and
versuche den Menschen
successful
zu helfen,
environment
diese
as it
Umgebung
is.
zu
The other is an
navigieren
investment screen
und
company. For
erfolgreich zu
10 years, I
sein.
was an investment
Und
advisor
dann
to
hatte
try
ich
to help people
eine Unternehmensberatung, eine Investmentberatung,
to
um Menschen zu
navigate the
helfen,
family wealth in this environment
wie sie
and our reach
ihre
became limited after 10 years. So we
Wertanlagen
decided
gestalten
to
können.
stop
Nach 10 Jahren habe ich festgestellt, dass wenn wir nicht aufhören, die Zentralisierung dieser Finanzmärkte aufzuhalten, ne, dann werden wir alle am Ende sein. Deshalb musste ich irgendwann einsehen, dass es nicht so weitergehen kann. Wir müssen die Finanzkontrollen aufhalten. Und deshalb arbeiten wir in Vereinigten Staaten und auch in Europa, um die komplette Digitalisierung der Währungsmärkte aufzuhalten, die global eingeführt werden soll. Es ist sehr wichtig, wie Sie und wie du und Wolfgang beide wissen. Es ist ein Modell, das die Welt komplett umgestalten wird, vor allem die westliche Welt, von der bisherigen Regierungssystem zu einem System der völligen totalitären Kontrolle, was von den Zentralbankern kontrolliert sein wird. Wenn man auf Solari geht, haben wir eine Playliste von ungefähr 100 kurzen Videos. Der erste ist der Chef der Bank für internationalen Zahlungsgleich, der erzählt, was sie vorhaben, die neue Technologie einzuführen, dass sie komplette Kontrolle gewährt. Sie können die Regeln festlegen und diese Regeln auch durchsetzen. Unser Fokus liegt nämlich darauf, um diese Kontrolle über unsere Finanzen aufzuhalten. Und während der Pandemie haben wir gelernt, und wie Sie, wie ihr in der Pandemie dokumentiert habt, gibt es diese völlige Integration von Gesundheitstaktiken und Finanztaktiken, um mal Kontrolle zu erlangen. Es gibt ein wunderbares Buch von David Hughes, der das dazu Omnikrieg sagt, also die Instrumentalisierung und Munitionierung von allem. Wie wir in der Pandemie gesehen haben, wurde das Gesundheitssystem benutzt, um Macht zu konsolidieren und Macht über die Wirtschaft und das Finanzsystem. Das hat uns alle zusammengeführt. Deshalb, ja, es ist eine Freude, heute hier zu sein.
So
ja, das ist fantastisch. Sie sind, du bist also am besten ausgerüstet, um die letzten 4 Jahre zu verstehen. Ich habe da eine Frage. Hast du das kommen sehen? In diesem Ausmaß hast du das erwartet? Ja, ich habe meine Abonnenten schon lange gewarnt, dass ein großer Schock bevorsteht. Ich dachte, es kommt nach der Wahl von 2020. Die Zentralbanker haben 2019 für den großen Reset gestimmt. Mit einer Politik, die sie 2018 eingeführt haben, die FASB 26 heißt. Ich wusste, dass sie mit diesem Reset diesen finanziellen Putsch konsolidieren wollen. Ich wusste, dass ein Schock auf uns zukommt, aber kam schneller, als ich erwartet hatte. Ich hatte mit Gesundheitsfreiheitsaktivisten in den Vereinigten Staaten bei der Schweinegrippe gearbeitet und deshalb wusste ich, wie das funktioniert und kannte Wolfgangs Arbeit. Und das aufzuhalten. Ich wusste also, dass sie mit dem Gesundheitssystem, und das hatten wir schon mal probiert, die Macht konsolidieren kann. Aber ich wusste nicht, dass diese Gesundheitsmaschinerie so gut aufgestellt ist, um das durchzusetzen, wie es gemacht wurde. Glaubst du, dass das nach Plan verlaufen ist? Sind wir da, wo so sie uns haben wollten nach 4 Jahren? Ich kann nicht sagen, was ich sagen kann, ist, wenn man den großen Reset anschaut, aus ihrer Perspektive läuft das alles sehr gut. Diejenigen, die dieses Gesundheitsergebnis liefern sollten, es war wahrscheinlich schlappiger, als sie erwartet haben, weil sie so viel auf einmal erreichen wollten. Man versucht, die Leute zu spritzen. Ich glaube, es war nicht nur ein Gentherapie-Experiment. Wolfgang weiß da mehr drüber als ich. Aber ich glaube auch, dass eines der Ziele war, einen Prozess zu beginnen, oder fortzuführen, die Fruchtbarkeit und die Lebenserwartung zu reduzieren. Ich glaube, es wird Jahre brauchen, zu erkennen, wie erfolgreich das war. Sie sind jetzt auf der Suche nach neuen Pandemien. Jetzt mit den Affenpocken hat es nicht so funktioniert. Jetzt kommt die Vogelgrippe und neue Arten von Schweinegrippe. Es sind neue Angstbilder, die hier heraufbeschworen werden, um diese Agenda weiter voranzutreiben. Wo wird das hinführen? Was glaubst du dazu? So wie ich das verstehe, haben sie 92 Millionen Hühner gekeult, was unsere Nahrungsmittelversorgung angeht, muss das doch einen Unterschied machen. Mein Gefühl von der allgemeinen Bevölkerung in Europa und den Vereinigten Staaten ist, dass es nicht so ein Witz ist wie die Affenpocken, aber ich sehe nicht, wie die das durchsetzen wollen als Pandemie. Wenn sie das versuchen, werden sie Gewalt einsetzen müssen, um das durchzudrücken. Ich glaube, es wird sehr unschön. Ich erzähle Ihnen mal eine Geschichte. Einer meiner Kontakte in den südlichen Vereinigten Staaten hat erfahren von einer zuverlässigen Quelle, dass ihr Stromversorger einen Plan liefern muss, der im Juli fällig ist, wie man sich auf eine Welt einstellt, wo ab Mitte September wir eine Pandemie haben mit einer 20-30%igen Sterblichkeitsrate. Und sie wollen wissen, wie die Stromversorger damit umgehen würden und ihren Betrieb aufrechtzuerhalten. Nach meiner Erfahrung nach, wenn man eine Situation hat, wird oft die Bedrohung einer Pandemie benutzt, um die Menschen darauf einzustellen, dass es eine 20-30%ige Sterblichkeit gibt, entweder ein Krieg oder ein Zusammenbruch der Stromversorgung, um auf die digitale Währung umzurüsten. Ein finanzieller Schock. Es ist für mich nicht klar, dass es eine Schweinegrippe-Pandemie sein wird oder Vogelgrippe-Pandemie, sondern ein anderer Schock zum System. Es könnten viele Sachen sein. Es könnten, wenn man einfach das Stromnetz abschaltet in den Vereinigten Staaten, wird in einer sehr kurzen Zeit eine 20-30%ige Sterblichkeitsrate erzeugt werden. Diese Firma, die du meinst, die sich darauf vorbereitet, sollen sie ihre eigenen Einrichtungen angucken oder sollen sie einen globaleren Plan machen? Das ist ein Stromversorger, der Zehntausende oder Hunderttausende von Firmen versorgt. Sie haben also ein sehr großes Netzwerk. Da läuft also im Hintergrund die Planung für so ein Schockereignis. Es gibt so viele Schockereignisse, die denkbar sind. Und das andere ist, wenn man sich das Geld anguckt, das in Bioverteidigung durch die Vereinigten Staaten angelegt wurde und was wir über diese Biolabore wissen, die sie auf der ganzen Welt haben, ist die Frage, wird das eine biologische Kriegsführung sein? Ich weiß es nicht. Es ist ganz offensichtlich, läuft die Planung des Establishments im Westen im Hintergrund und darüber hinaus, um sich auf ein Schockereignis vorzubereiten. Und wir wissen, dass sie auf diese Weise die Kontrolle konsolidieren und das Kapital. Wenn man also die Konsolidierung über die Arbeitskraft, über das Kapital erreichen will, dann ist ein Schockevent das richtige Mittel der Wahl. Ich glaube, wir haben Studien über Pharma und Landwirtschaft und Wir arbeiten mit Gesetzgebern zusammen, um ihre Bürger von Landenteignungen zu schützen. Aber das ist ein Teil von diesen Schockereignissen, die Land ereignen. Und wir haben festgestellt, dass die Gesetzgeber nicht verstehen, wie solche Schockereignisse funktionieren. Wir benutzen also die Beispiele von Schockereignissen in der Vergangenheit, wo ganze Länder ihre Liquidität entzogen bekommen haben. Ich glaube nicht, dass es wieder eine Pandemie sein wird. Viele Leute dort misstrauisch geworden sind und wissen, dass es so eine Pandemie gar nicht geben kann. Es ist Teil der Biologie, dass solche Dinge nicht passieren. Was sie machen können, ist uns vergiften. Sie können Millionen Menschen vergiften, wie mit der Impfung. Sie können uns mit Nahrungsmitteln oder mit dem Wasser vergiften, auf viele verschiedene Weisen. Und auf eine Weise, die wir nicht sofort erkennen, wo die Gifte herstammen. Das könnten sie machen. Aber das ist nicht Biologie, das sind keine Mikroorganismen oder keine Pandemie. Vielleicht gab es ja Bestandteile der Impfung, die das Immunsystem angreifen. Und dann liefert man im Wasser oder Luft oder durch Strahlung etwas anderes, was diese Menschen triggern wird, um zu kranker zu werden und zu sterben. Es ist ein Grund, die Menschen zu behandeln. Und damit sie für andere Dinge sensibilisiert werden. Man kann sie dadurch heilen oder krank machen. Es ist eine komplizierte Art, die Menschen zu vergiften. Es gibt viele Tricks mit Energie, mit Strahlung, mit pharmazeutischen Produkten. Sie können uns injizieren. Sie können uns Nanopartikel zum Essen geben und die gelangen dann in den Körper und haben dieselbe Wirkung wie eine Spritze. Sie sind dann im Körper. Ich weiß nicht, ob du das weißt, Wolfgang. Ich habe ungefähr 2014 damit angefangen, während der Finanzkrise von der großen Vergiftung zu sprechen. Was ich erkannt habe, ist, dass in ganz Amerika die Menschen, die Vergiftungslevel der Menschen gestiegen sind und ihre Immunsysteme schwächer geworden sind. Und dann würde jeder an seiner eigenen Krankheit sterben. Aber es war das Ergebnis von einer großen Vergiftung. Ich nenne es die große Vergiftung. Als die Pandemie kam, hat John Rappaport, ein wunderbarer amerikanischer Journalist, mir beigebracht. Er sagte mir, was du dir merken musst in solchen Situationen ist, es ist nie nur eine Sache. Wir haben diese in Seattle und New York diese Spitzen der Todesfälle bekommen oder in Norditalien, die Angstspirale in Gang gebracht haben. Und wenn man sich das aber näher angeguckt hat, wie John gesagt hat, es ist nicht wie biologische Kriegsführung, es ist wie chemische Kriegsführung, die ist leichter zu kontrollieren. Aber etwas ist in jedem Ort passiert, aber es hat nicht einheitlich ausgeschaut für mich. Und alle Werkzeuge der Gedankenkontrolle werden verwendet, um die Menschen dazu zu bringen, Dinge zu machen, die sie sonst nicht machen würden, einen Unsinn zu machen. Es ist eine andere Art der Gehirnwäsche, wie wir gesehen haben. Sie haben uns alle dazu gebracht, Masken zu tragen auf der ganzen Welt. Ich habe über dich nachgedacht, weil ich bin gerade durch eine lange, intensive Phase gegangen, in der ich habe zu verstehen, was in der Ukraine passiert ist seit 2014 und habe ein Buch gelesen von Sergei Glasow. Er ist ein russischer Wirtschaftswissenschaftler. Er hat ein Buch namens Der letzte Weltkrieg 2016 veröffentlicht. Und in dem letzten Kapitel schreibt er darüber, wie die Vereinigten Staaten Russland zerstören will, damit sie ihre Ressourcen kontrollieren kann. Und er zählt die ganzen Dinge auf, die Russland machen muss, um das zu verhindern. Und eine der Dinge, die er aufführt, ist, der Erfolg, den die Amerikaner gehabt haben, die lokale Bevölkerung in einem Land dazu zu bringen, Gedanken kontrolliert zu sein und im Interesse des Imperiums zu handeln und nicht ihrer eigenen Eigenständigkeit. Das haben wir in den letzten 20, 30 Jahren gesehen, dass die lokalen Eliten ihre Länder ausverkauft haben für diese globale Agenda. Und ich lese jetzt bei Glasow zwischen den Zeilen, und aber er hat offensichtlich die Rolle verstanden, wie die psychologischen und finanziellen und unterbewussten Gedankenkontrolltechniken eingesetzt werden. Beim Lesen habe ich an dich gedacht, Wolfgang. Und ich dachte mir, ich habe immer gedacht, dass die Eliten in jedem Land das Wissen hätten, um zu wissen, dass sowas existiert. Und jetzt merke ich, dass sie das nicht haben. Aber die Russen haben das kapiert, wie man die lokale Eliten unter Kontrolle hält, damit sie eine andere Strategie fahren können und ihre eigenen lokalen Interessen treu bleiben. Und ich möchte wissen, wie sie es gemacht haben. Ich glaube, das ist das Thema, was uns allen bevorsteht. Wie baut man ein Team von lokalen Politikern, die nicht kompromittiert werden können, die nicht gekauft werden können, die nicht Gedanken kontrolliert werden können und die nicht von psychologischen Kriegsführungen überlistet werden können? Viviane und ich habe gerade darüber gesprochen, wie man vermeiden kann, dass man von Desinformation beherrscht wird. Ich habe eine Frage zum Vorhergehenden. Du denkst also, was die Veränderung der Welt angeht, was wir jetzt sehen, suchen sie nach Ausreden, nach Tarngeschichten. Sie könnten zum Beispiel eine Lebensmittelkrise sich ausdenken, aber das ist nur eine Tarnung für diese Agenda. Im September haben sich die G20 getroffen in Neu-Delhi. Indien hatte den Vorsitz. Und die G20 hat im BIS-Konzept der digitalen Währungen verschrieben. Das ist also die finanzielle Infrastruktur für eine Weltregierung. Und wenn man diese Vision ansieht, was der Bank für internationale Zahlungsgleich und die Staaten vorhaben, sieht man das einige Schritte. Aber was man dafür braucht, ist komplette Kontrolle der Nahrungsherstellung und der digitalen Währungssysteme. Und sie gehen in beide Richtungen. Also zentrale Kontrolle, dazu gehört sehr viel, aber wenn man Nahrungsmittel, Wasser und die digitalen Währungen kontrolliert, die Gleise der Finanzwelt laufen auf den Zentralbanken, dann ist man eigentlich schon am Ziel. Und in diese Richtung geht das. Das Erstaunliche daran ist, dass Russland, China, Indien alle in diesen G20 sind und die haben das alle unterschrieben. Ich weiß nicht, wie sie dahin kommen, wo sie hinwollen, ohne unglaublich viele Schockereignisse. Wenn man ansieht, was wir jetzt wissen über den Kontrollmechanismus, was Wasser, Ressourcen und Energie angeht, dann ist das alles unglaublich energieintensiv. Wir sehen die Schritte nicht nur, um Energiekapazitäten aufzubauen, sondern um den Energiebedarf, Wasserbedarf durch die allgemeine Bevölkerung dramatisch zu reduzieren, um die Ressourcen freizugeben, um diesen Kontrollmechanismus aufzubauen. Und dieser Prozess läuft bereits. Und wir leben in einer Welt, wo im Grunde die Maschinerie gebaut wird, um uns zu kontrollieren. Die verbraucht immer mehr von unseren Ressourcen. Und dann deshalb muss unser Fußabdruck immer kleiner werden oder unsere Bevölkerung muss reduziert werden. Die Maschinerie hat Hunger. Deshalb gibt es einen Wettbewerb zwischen der Bevölkerung und der Maschinerie um die Ressourcen der Welt. Und momentan tun die Eliten alles, was sie können, um diese Idee zu verkaufen, um die Ressourcen der Maschine zur Verfügung zu stellen. Wenn man den Zustand der Welt verstehen will, muss man gucken, wie das verkauft wird, wie über den Klimawandel und wie gefährlich die Kühe sind. Das ist die Falle der Globalisierung. Die Vorstellung, dass alles globalisiert sein muss, dass alles größer sein muss, alles leichter kontrollierbar sein muss, dass wir alle die gleichen Regeln befolgen müssen, dass es keine kulturellen Unterschiede geben soll, wie die Menschen sich organisieren. Wenn wir ihnen folgen, könnten sie Erfolg haben und eine sehr arme, kontrollierbare Welt haben. Ich glaube, die Menschen erkennen, dass sie sehr, sehr arm sein werden und dass es ein sehr trauriges Leben sein wird. Und dass andererseits die Menschen feststellen, dass sie nicht abhängig sind, dass die Menschen so viel selber machen können in ihren Städten, in ihren Orten, dass sie sich selber organisieren können, dass sie ihre Gesundheitsversorgung, ihre Finanzsysteme organisieren können, dass sie ihre Sicherheit organisieren können und die Bildung. Das meiste kann man in eigener Regie machen. Den Lebensmittelversorgung wird schwierig, weil wir uns daran gewöhnt haben, in die großen Supermärkte zu gehen. Und wir wissen nicht, wie wir uns anders ernähren sollen. Sogar die Söhne der Bauern haben vergessen, wie man eine Bevölkerung ernährt. Es ist so wichtig, dass wir das nicht vergessen, wie wir unser Land benutzen, wie wir unsere Ressourcen benutzen. Ich glaube, das ist eine große Chance. Und ich glaube, wir brauchen diese Idioten nicht, die alles globalisieren wollen. Die wahre Lösung besteht darin, dass wir verstehen müssen, dass keiner uns von oben helfen wird. Sie werden uns über die Klippe springen lassen. Deshalb brauchen wir einen Plan B. Ihr Plan A wird nicht funktionieren und sie werden das immer weiter betreiben. Und das einzige Weg, wie ihr Plan funktionieren kann, von einer Ressourcenperspektive, ist, wenn sie viele von uns umbringen. Unser Job ist also, am Leben zu bleiben und Plan B umzusetzen. Bevor wir angefangen haben, hast du gesagt, dass die künstliche Nahrungsmittel, das künstliche Fleisch, das jetzt gezüchtet wird, noch energieintensiver ist als eine Kuh. Was bedeutet das also? Weil sie wollen uns das verkaufen, um von normalem Fleisch wegzugehen, weil es angeblich unmoralisch wäre. Und dann steigen wir alles auf dieses Kunstlaborfleisch um. Das ist genauso wie bei den Elektroautos. Und dann gibt es nicht genug für alle. Was bedeutet das? Wir sollen weniger werden? Oder was bedeutet das? Wir nennen das Pharma-Nahrung. Ich glaube, das ist ein genialer Titel dafür. Von den wunderbaren Menschen, die euch die Impfstoffe gebracht haben. Jetzt gibt es auch noch was zu essen. Pharma-Nahrung bedeutet, dass alles Essen an der Börse öffentlich gehandelt werden kann. Gehen wir auf einen grundlegenden wirtschaftlichen Konzept hier. Wenn wir 10 Bauernhöfe haben, die 10 Millionen Dollar oder Euro pro Jahr Umsatz machen und 1 Million Gewinn, dann bleibt dieses Geld in der Gemeinde. Aber es bringt den Firmen nichts, den Großfirmen nichts. Wenn ich dieses Land nehme und in eine Börsenfirma einbringe, die jetzt die Nahrungsmittelindustrie reguliert. Und wenn sie ihr Aktienkurs bei 10-mal ihrem Gewinn liegt und diese Gewinne fließen in diese Aktienfirma, dann steigt der Kurs. Und deshalb mache ich einen Gewinn daraus. Also zurück zur Pandemie und der große Schock in den Vereinigten Staaten. Sie haben die kleinen Firmen dicht gemacht, aber nicht die großen Firmen. Die durften weitermachen. Also in einer Shopping Mall hat man 30 Kleinunternehmen, die Pleite gemacht haben. Und jetzt geht ihr Umsatz zu Costco, zu einer großen Kette, die als essentiell eingestuft wurde. Und das war so ulkig. Wir haben einer der großen Propagandasender gesehen, dass Rick Santilli am Boden der Börse saß. Der sagte, Moment, wenn der Virus in diesen kleinen Unternehmen gefährlich ist, warum darf Costco weitermachen? Ist dort das Virus nicht gefährlich? Die Wissenschaft sagt also, dass bei Costco es kein Corona gibt. Und er sagte, seid ihr alle wahnsinnig? Das war wirklich sehr lustig. Was er gesagt hat, ist, wir haben die kleinen Unternehmen zugemacht und diesen ganzen Umsatz zu den Großfirmen transferiert. Und so steigen die Aktien. Deshalb haben wir so viele neue Milliardäre in der Pandemie bekommen. Was die Pharmanahrung angeht, wenn ich kleine Biofarmen hätte, die im Familienbesitz, das hilft natürlich dem Börsenmarkt nicht. Wenn ich diese Unternehmen alle in Großunternehmen einführe, dann ist das im Markt und die Investoren haben einen Gewinn daraus. Was ich von James Lyon Wheeler verstanden habe, ist, dass die Pharmaindustrie gegen eine Wand der Regelung fährt. Und deshalb wollen sie die WHO kontrollieren. Aber Pharmanahrung ist der ultimative Markt, weil das kann man durchdrücken. Wenn man diese Regelungen anschaut, kann man 100% der Nahrungsmittel in öffentlich gehandelte Börsenfirmen einbringen. Wie viele kleine Unternehmen sind denn eingegangen, vor allem im landwirtschaftlichen Sektor? Ich weiß nicht genau, was die Zahlen im landwirtschaftlichen Sektor sind, aber so wie ich es verstanden habe, haben nach 2022 30 bis 35% der kleinen Unternehmen in Amerika dicht gemacht. Man hat in San Francisco 49% der Kleinunternehmen verloren. Was die Kleinunternehmen betroffen wurde und die kleinen Familienbetriebe, das war außergewöhnlich. Wenn man in Amerika die Einkaufsstraßen runtergeht, sieht man das auch so. Als ich nach Tennessee nach Hause gefahren bin, habe ich die Gemeinden angeschaut und war erstaunt und war auch außerhalb von Philadelphia in einer sehr reichen Gegend und auf der Haupteinkaufsstraße waren ungefähr die Hälfte der Läden standen leer. Und in Tennessee war das so ähnlich. Ungefähr die Hälfte der Läden standen leer. Das ist ein ganz außergewöhnlicher Rückgang. Einer der großen Probleme in den Vereinigten Staaten ist, dass man große im Immobilienbereich große Firmenwechsel hat. Und jetzt hat man das Problem, dass die hohen Zinsen dafür sorgen, dass sie nicht wirtschaftlich mieten können bei diesen Zinsen. Deshalb gibt es ein großes Verdauungsproblem. Die Menschen, die Geld drucken können und damit einkaufen gehen können, was in der Pandemie ja geschehen ist, die haben die sind im Paradies. Die haben das ganze Geld und die anderen darben. Wolfgang, hast du das auch beobachtet in Griechenland oder anderen Gegenden, die du gesehen hast? Dass viele kleine Betriebe dicht gemacht haben? Das sieht man oft an kleinen Ortschaften, dass die Läden zugemacht haben. Außerhalb der Städte sieht man große Einkaufszentren, große Ketten. Das ist dieselbe Entwicklung hier. Ich weiß nicht, was die Landwirtschaft angeht. Es gibt in Griechenland immer noch sehr viele kleine Olivenbauern, die dort arbeiten. Aber es sind oft die Alten. Die jungen Menschen ziehen in die Stadt. Sie wollen nicht diese harte landwirtschaftliche Arbeit machen. Ich glaube, da ist ein großer Wandel im Gange. Eine große Einnahmequelle in Griechenland ist auch außerdem der Tourismus. Man sieht den Familientourismus, Menschen, Familien, die Zimmer vermieten. Aber jetzt kommen die Investoren und bauen große Resorts und kaufen alles am Strand auf. Es gab die französische Club Méditerranée.
Und
die Franzosen kamen dort, um Urlaub zu machen. Jetzt ist es von einem Chinesen gekauft worden. Jetzt kommen die Chinesen, um dort Urlaub zu machen. Die Chinesen haben den Hafen von Piräus gekauft. Und die Fischfarmen. Was ja nicht so gesund ist. Aber es waren tolle Menschen, die das gemacht haben. Aber Bill Gates hat das alles aufgekauft. Er nannte seine Firma Philosophisch. In den Vereinigten Staaten ist Bill Gates jetzt der größte Eigentümer von landwirtschaftlichem Land. Und die Chinesen kaufen auch sehr viel Land. Auf der Karte sieht man, dass Bill Gates und die Chinesen das ganze Land aufkaufen. Die Griechen mögen diesen Fisch nicht. Es gibt große Maschinen, wo die kleinen Fische durch kleine Rohre geleitet werden. Es gibt eine Maschine, die den Rinderwachstumshormone einspritzen. Die kleinen Babyfische bekommen Hormone und Antibiotika. Niemand, der das weiß, und viele wissen es, wollen nicht die Fische aus den Fischfarmen essen. Catherine, hast du eine Timeline für diese Entwicklung, die Landenteignung und alles, was da passiert, um diese Kontrollmechanismen zu finalisieren? Du hast gesagt, im Herbst soll es vielleicht ein Schockereignis geben. Ich glaube, Schockereignisse finden dauernd statt und schon seit Jahren. Wenn man die Überschwemmungen anschaut, in den Vereinigten Staaten und in Italien. Ich glaube, dass solche Schockereignisse dauernd stattfinden. Das ist für die meisten Menschen ist es nur lokal. Die Waldbrände auf Hawaii, auf Maui, waren auch ein Schockereignis, aber das war auf Maui begrenzt. Ich glaube, das findet ständig auf der ganzen Welt statt. Die meisten Leute bereiten sich in ihrem Kopf auf den großen Knall vor, so wie ein Finanzknall oder wie die Pandemie. Aber die meisten Schockereignisse sind kleiner und lokaler. Vor einigen Jahren hatten wir in Kentucky einen dreiwöchigen Stromausfall. Ein Teil davon war vielleicht nicht absichtlich. Vielleicht war das nur ein Zusammenbruch der Infrastruktur. Denn wenn man sich anschaut, wie das in den letzten 30 Jahren regiert wurde, vor allem in den Vereinigten Staaten, wurde die Infrastruktur nicht unterhalten. Und jetzt haben wir große Zusammenbrüche. In Deutschland war das die Nord Stream Pipeline, die in die Luft gejagt wurde. Und alle haben sich gewundert, dass es der deutschen Bundesregierung scheinbar egal war, wer das gemacht hat. Es gab ein paar Berichte und ein paar Theorien, aber niemand wollte wirklich untersuchen, was da passiert ist. Und auf dem Corona-Ausschuss hatten wir Experten, die verschiedene Thesen dargelegt haben. Was mich schockiert hat, war, dass die Deutschen mitgemacht haben, was wir in der Ukraine getrieben haben. Was ich dort gesehen habe, dachte ich, das ist zum Scheitern verurteilt. Was man mir gesagt hat, ist, dass die Deutschen davon ausgehen, dass sie die Ukraine einverleiben werden. Und ich sehe nicht, wie das passieren soll. Und ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Aber der Chef der deutschen Börse hat gesagt, indem er die Politiker beschuldigt hat, um verrückt und inkompetent zu sein. Ich habe mich gewundert, dass das nicht vor 2 Jahren passiert ist. Aber was ist jetzt passiert? Aber keiner hört auf ihn. Wenn man auf diese Kritiker hört, dann bist du ein Aussätziger. Man muss sich dem Mainstream anpassen. Man darf keine Fragen stellen. Sonst wird man als rechtsextrem oder Verschwörungstheoretiker verleumdet. Oder? Ihre Propaganda funktioniert sehr gut. Es ist eine Art Gehirnwäsche bei den meisten Menschen. Es gibt so viele Widersprüche bei dieser Erzählung. Wenn die Menschen in der Opposition, sagen die Politiker 2 Jahre später dasselbe und keinem fällt der Widerspruch auf, was die Masken und Impfungen angeht und die Maßnahmen, wozu sie die Menschen gezwungen haben, dieser ganze Unsinn. Jetzt soll es eine Aufarbeitung geben, um die Wahrheit herauszufinden, was passiert ist. Und sie machen ein großes Theater draus. Und sie finden vielleicht jemanden, der die Wahrheit erzählt. Aber das sind nicht die Leute, die von vornherein Bescheid gewusst haben. Jetzt geben die Menschen den Ärzten die Schuld oder den Polizisten. Aber das sollte überall sein, dieser Prozess, dieser dezentralisiert, dieser Prozess. Woher ich weiß, ist, dass die Bundeswehr jetzt die Impfpflicht aufgehoben hat. Und das deutet für mich darauf, dass sie vielleicht Soldaten brauchen, die 100-Meter-Lauf machen können, ohne einen Herzinfarkt zu bekommen. In der Bundeswehr ist es so, dass die meisten Soldaten geimpft sind. Das ist vielleicht nicht der Grund. Ich glaube, es war sehr schwierig für sie, weil es einige Gerichtsfälle gab, die Menschen sich das näher angeschaut haben. Auch wenn das Gericht nicht im Sinne der Soldaten entschieden hat und alles abgenehmigt hat, dass das Robert-Koch-Institut im Paul-Ehrlich-Institut gesagt hat, dass das Gericht dort kein Problem damit gesehen hat. Aber es gab da sehr viel Aufmerksamkeit. Und vielleicht wollten sie das vermeiden, dass die Menschen da näher hingucken. Vielleicht war das eine Art Flucht nach vorne. Jetzt kommt die Vogelgrippe oder der RSV-Virus. Sie haben das schon in der Pipeline. Und sie machen schon klinische Studien für diese Stoffe. Bevor als sie die Grippeimpfung erfunden haben, wollten sie, dass wir alle die Grippeimpfung nehmen. Jetzt haben sie viele mRNA-Grippeimpfungen. Es gibt mRNA-RSV-Impfungen. Das ist eine gefährliche Technologie, das die Menschen umbringt. Und die meisten wissen, wenn sie uns versuchen, diesen Stoff zu verkaufen als Routine gegen 100 Grippeviren, können sie das immer wieder machen. Menschen werden sterben an dieser Technologie. Und ich glaube, das kann man nicht mehr verstecken, dass es tödlich ist. Viele Menschen haben das in ihrer Familie, in ihrer Nachbarschaft erlebt, wenn die Komplikationen auftreten. Am Anfang der Pandemie, als sie die Impfung angekündigt haben, aber sie noch nicht bereit stand. Anfang 2020 erhielt ich einen Business Newsletter, in dem stand, dass die Investoren sehr über die mRNA-Technik Erfolg waren, weil sie jetzt Impfstoffe für all diese verschiedenen Krankheiten bringen konnten. Und jede Krankheit, die sie beschrieben, war ganz offensichtlich eine adverse Reaktion auf die Corona-Impfung. Als Geschäftsmodell war es also brillant, weil man zuerst eine Impfung verabreicht und dann eine Impfung für die Nebenwirkungen der Impfung. Sie müssen dieses Theater aufführen. Weil sie sonst gute klinische Praktiken bräuchten, wenn sie auf den Markt wollen. Aber mit diesem Druck von Pandemien und Wall Street und Notfällen brauchen sie das nicht mehr und können alles auf den Markt bringen. Es gibt viele Menschen, Ärzte, Kliniken, die diesen Mechanismus nicht verstehen. Dass die ganze Sicherheitsmechanismen umgangen wurden. Die Probleme in den Vereinigten Staaten für die Gesetzgeber sind, dass unter den Verfassungen die Bundesländer die Gesundheitspolitik entscheiden, nicht die Bundesregierung. Aber die Bundesregierung spielt diese Notfallkarte aus und die macht es sehr schwer für die lokalen Politiker, sich dagegen zu wehren. Was ich oft darüber nachdenke, ist, wie die Politiker und Führer sich gegen diese Notfälle zu Wehr setzen können. Ich glaube, wir haben eine Chance, die auch in beiden Staaten erlebt haben, dass einige Bundesstaaten gesagt haben, dass wir nicht mehr auf die WHO hören wollen. Wenn die Bundesländer, die 16 Bundesländer in Deutschland, die auch für die Gesundheitspolitik zuständig sind, die für die Gesundheit ihrer Bürger zuständig sind, ist nicht die Bundesregierung, aber die Bundesregierung hat in der Pandemie verhandelt. Wenn diese Bundesländer sagen, wir hören nicht mehr auf euch. Ihr habt uns in die Irre geführt. Ihr habt unserer Bevölkerung geschadet. Es ist unser Job, die Bevölkerung zu schaden. Verpisst euch. Mischt euch nicht in unsere Zuständigkeit ein. Wir werden das selber entscheiden. Wenn wir solche Politiker auf einer lokalen Ebene hätten, wenn es jetzt Wahlen in Deutschland gibt, wird die Opposition vielleicht stärker. Vielleicht wird es Koalitionen geben, die auswerfen, um diesen Unsinn nicht zu wiederholen. Ich glaube, viele Leute werden solche Politiker wählen. Das Tolle in den Vereinigten Staaten ist, dass wir Gruppen von Lokalpolitikern haben. Ich erzähle euch eine interessante Geschichte auf der Bundesstaatenebene. Eine der ersten war eine Abgeordnete aus Louisiana, Kathy Evanson, die WHO rauswerfen wollte. Und als sie es gesagt hat, hat man sie angeguckt und gesagt, wer ist das? Wer ist die WHO? Und ihr Mitsponsor ist in den Senat gekommen. Und der kam damit wieder. Und er sagte nicht nur die WHO, sondern die WHO, das WEF und die UNO. Und das war für mich die magische Zutat. Weil das WEF wirklich in der Bevölkerung einen Widerstand auslöst, weil Klaus Schwab schaut ja schon wie ein James Bond Bösewicht aus. Und das ging also 37-0 durch das Parlament von Louisiana. Und der Gouverneur hat es jetzt unterschrieben. Und es war unglaublich. Und Oklahoma und andere Bundesländer haben das dann übernommen. Und meine Empfehlung ist also, immer wenn wir diese Idee fördern, dann immer die WEF mit anführen. Das erwähne ich deshalb, weil eine der Geschichten, die wir berichtet haben, hat die Wall Street Journal gerade eine Geschichte über sexuellen Missbrauch von Klaus Schwab bei der WEF rausgebracht. Und wenn das Establishment irgendjemand ausschalten will, wird immer sexueller Missbrauch angeführt. Das kann man immer verwenden und es geht nicht nach hinten los. Man kann nicht die wahre Korruption beleuchten, weil die sind alle korrupt. Aber der Wall Street Journal hat gerade Klaus Schwab und das WEF in Stücke gerissen und das ist ein Zeichen. Ich weiß nicht, wo das hinführen soll, aber irgendjemand will die WEF wieder an ihren Platz zuweisen. Die Europäische Kommission hat auch einen sehr schlechten Ruf. Frau von der Leyen hat sich mit Pfizer ausgetauscht. Die haben also ein sehr schlechtes Image, was nicht von dem Parlament kontrolliert wird, was von niemandem kontrolliert wird. Das ist nur von einer großen Lobbyistenmaschine in Brüssel beeinflusst wird. Das wissen die Menschen. Und die Leute wissen das. Wir wollen nicht, dass unsere Politik von dieser korrupten Maschine entstand und diesen Menschen hilft, uns auszunutzen. Sie saugt uns die ganze Macht aus. Und ich glaube, das müssen wir immer wieder betonen. Und die WEF und die Europäische Kommission ist ein gutes Ziel, um zu zeigen, wer dafür verantwortlich ist. Was mich an Europa besorgt, sind die militärischen Vereinbarungen mit Schweden und Finnland. Hast du die gelesen, Wolfgang? Nein, aber ich hatte Angst, dass es passieren könnte. Wir warten auf die parlamentarische Genehmigung. Aber was Schweden gesagt hat, ist, dass die Vereinigten Staaten 17 Militärbasen in Schweden okkupieren können. Und die Finnen haben 15 Militäreinrichtungen den Vereinigten Staaten zur Verfügung gestellt. Das ist also eine Kolonisierung Europas durch die Vereinigten Staaten. Das ist genauso wie bei uns in Rammstein. Ich glaube, dass die Vereinigten Staaten so operieren, dass es eine dramatische Zunahme der Kontrolle geben wird von europäischen Märkten und Firmen durch die Vereinigten Staaten. Ein anderes, was mir Angst macht, es gibt eine Diskussion, dass es mehr Privatsöldner geben soll. Es gibt sehr viele solche Firmen. Es ist eine große Geschäftsgelegenheit, dass diese Firmen an der Aktienmärkten nach oben schießen. Diese beiden Geschäftszweige, die Pharmaindustrie, die von Krankheiten lebt, und diese Söldnerfirmen, die vom Krieg leben. Das ist sehr gefährlich. Ich weiß nicht, was man dagegen machen soll. In den schwedischen Vereinbarungen gelten dort das amerikanische Recht. Wenn man das amerikanische Militär verwenden will, um die schwedische Bevölkerung zu kontrollieren, dann dürfen die das jetzt. Meine Frage ist, wir haben große Sorgen in den Vereinigten Staaten, dass dort die Wehrpflicht wieder eingeführt werden soll. Und ich höre immer Gerüchte, dass in Deutschland und den Niederlanden ebenfalls die Wehrpflicht wieder eingeführt werden soll. Wie wird Deutschland darauf reagieren, auf eine Wehrpflicht? Es geht ja schon in diese Richtung. Sie diskutieren ja schon eine Wehrpflicht. Die Leute unterzeichnen schon ihre Verweigerungen. Das ist schon im Gange. Sie wollen zumindest die jungen Leute dazu bringen. Da scheint es eine Art von Enthusiasmus zu geben. Unter 20-Jährigen oder so. Die scheinen das gut zu finden. Es gibt große Werbekampagnen für Freiheit und Abenteuer in der Bundeswehr. Das wollen die den Leuten verkaufen. Ich habe das Gefühl, dass viele Leute indifferent sind, dass es ihnen egal ist. Sie haben keine Kriegsstimmung. Aber ich glaube, das wird immer mehr normalisiert. Wie eine Art Programmierung. Diese Kriegsmaschinerie wird jetzt immer mehr angeheizt. Und jetzt drucken sie Geld, um Waffen zu bauen, um Söldner anzuheuern, um die Verteidigungsstrukturen oder Angriffsstrukturen aufzubauen. Das ist eine neue Industrie. Das heißt, sie drucken Geld, was sie nicht haben. Und der Staat verschuldet sich. Das muss auch bezahlt werden durch die Bundesländer. Es ist eine große Maschinerie, die öffentlichen Mittel in die Privatwirtschaft umzuleiten. Das gehört alles zur Strategie nach den 90er Jahren, um eine globale, unipolare Welt zu werden. Und diese Bemühungen scheitern. Was man in den Vereinigten Staaten sieht, ist, dass man versucht, damit fertig zu werden, dass es versagt. Wenn man die G7 anschaut, haben sie nicht die konventionellen militärischen Infrastruktur, um erfolgreich zu sein, in eine unipolare Welt aufzuoktroyieren. Wir müssten Russland schlagen. Die NATO müsste gegen Russland in der Ukraine in den Krieg ziehen. Ich sehe nicht, dass das passieren wird, wenn wir beim konventionellen Krieg Überlegenheit haben wollen. Ich sehe das einfach nicht. Glaubst du, dass die Atomwaffenbedrohung realistisch ist? Oder ist es nur ein Angstszenario? Um uns ein Kriegsszenario zu suggerieren, um vielleicht eine nachteilige Friedensvereinbarung abzuschließen. Es ist eine Art falsche Flagge. Ich glaube, die wahre militärische Strategie ist, die Atomwaffen spielen keine große Rolle bei diesem Wettbewerb. Wir haben alle möglichen Arten von unsichtbaren Waffen, von Harm bis elektronischen Interferenzen. Es gibt eine ganze Welt von unsichtbaren Waffen, die hier zur Geltung kommen. Sie haben das Imperium bisher den Weg geebnet. Aus irgendeinem Grund sind die Russen in der Lage gewesen, das zu schlagen. Um bei der hybriden Kriegsführung sich zu verteidigen und auf dem konventionellen Schlachtfeld zu gewinnen. Und der Westen hat sich auf diese hybride Kriegsführung verlassen. Die Vorstellung, eine wirkliche konventionelle Armee ins Feld zu führen, das ist ihnen nicht möglich. Und ich sehe das auch nicht in den nächsten 2 bis 3 Jahren. Das erfordert unglaubliche Anstrengungen. Und ein Teil des Problems, ich habe 1998 Washington verlassen, weil sie gesagt haben, dass Drängen nach einer unipolaren Weltregierung zum Scheitern verurteilt ist, weil sie nicht die kulturelle Kulturhoheit haben, die man braucht, wenn man ein globales Imperium einführen will. Sie wollten das mit schmutzigen Tricks und mit Gewalt machen, mit militärischer oder geheimdienstlicher Gewalt. Aber man kann mit Macht und Unterdrückung nicht den ganzen Planeten regieren. Man braucht eine Propagandamaschinerie, die ihnen einfach nicht zur Verfügung steht. Wenn sie in 2 bis 3 Jahren eine konventionelle Armee nicht aufstellen können, dann kann man sicherlich eine Kulturhoheit aufstellen. Die Menschen schreiben jetzt in Amerika darüber, wie der unipolare Ansatz gescheitert ist und wir uns jetzt eine multipolare Welt anpassen müssen. Die Frage ist, haben wir die magischen, unsichtbaren Zauberwaffen, um ein Kaninchen aus dem Hut zu ziehen? Und ich glaube nicht, dass es die Nuklearwaffen sind, sondern andere Geheimwaffen. Die andere Frage ist, wenn diese Zaubertechnologie nicht obsiegen wird, wie wird sich das Imperium darauf einstellen, auf eine multipolare Welt? Und in der im Establishment und in der Finanzelite sehe ich keinen Ansatz, wie man das machen könnte. Was mir Angst macht, ist, die Frage ist, wollen sie einen konventionellen Krieg haben und Wehrpflicht in der G7 einführen, weil das der einzige Weg ist, weiterzumachen. Es ist viel los. Wir müssen sehen, was da auf uns zukommt. Und was wir machen ist, müssen ist genau sagen, was Wolfgang gesagt hat, in unserem Lokal, in unseren Gemeinden, in unseren Städten unsere eigenen Probleme zu lösen, von unten nach oben, von Familie und Gemeinde zur nächsten. Das müssen wir einfach so machen. Das ist genau der richtige Ansatz. Als das Reich Karl der Großen wurde es durch die Hanse ersetzt. Und die Helden gesagt haben, wir müssen das jetzt in die Hand nehmen. Das ist viel oft in der Geschichte vorgekommen. Man fängt an mit Nahrung, Energie und Obdach. Und sagt, was machen wir als nächstes? Was ist der nächste Schritt? Es ist also ja immer sehr gut, einen Plan zu haben oder eine Vorstellung zu haben, was die G7 macht. Das ist sehr nützlich. Aber irgendwann müssen wir uns der Tatsache stellen, dass sie keine Ahnung haben, was sie machen. Wir schon. Wir müssen also die Kontrolle über unser Leben übernehmen und wahre Lösungen anbieten.
Ja, let's do that then.
Was machen wir denn? Ich glaube, das Wichtigste daran ist, was ich sagen würde, das Wichtigste ist nicht, was du machst, sondern mit wem du es machst. Bin ich jetzt eingefroren? Ja, aber du hast ein wunderschönes Feuerwerk hinter dir. Es ist in Amerika der 4. Juli, es ist der Unabhängigkeitstag. Ich richte mal mein Video. Das Wichtigste ist nicht, was du tust. Das Wichtigste ist, mit wem du es tust. Deshalb müssen wir sagen, wer sind die Menschen, denen ich vertrauen kann, auf die ich mich verlassen kann. Meine Lieblingsgeschichte in der Bibel ist die Geschichte von Gideon. Man braucht nicht viele Menschen, sondern man braucht ein paar, die treu und fähig sind. Deshalb will ich euch loben und alles, was ihr gemacht habt. Ich bin so dankbar, euch kennen zu dürfen. Es ist immer wieder inspirierend, wenn ich eine E-Mail kriege und dann Vivian ist irgendeinem Idioten auf der Spur, bekomme ich ein E-Mail und jemand sagt, hast du gesehen, was Wolfgang gemacht hat, wenn er mal wieder an den Karren gefahren ist. Ich bin euch so dankbar, was ihr geschafft habt durch den Ausschuss. Es ist eine Freude, euch kennen zu dürfen. Schritt 1 ist, sich gute Menschen zu suchen, wie Vivian und Wolfgang. Dann klappt das schon. Vielen Dank, Catherine, dass du bei uns gewesen bist. Wir bleiben in Verbindung und sehen, was du als nächstes treibst.
Investigative Activities.
Okay, you guys have a wonderful day.
Thank you. Ich wünsche euch einen schönen Tag.
Bye-bye. Ja, ich freue mich, dass wir jetzt unseren nächsten Gast da haben. Bisschen unter Zeitdruck leider. Aber trotzdem ist es wichtig, glaube ich, dass wir miteinander sprechen. Das ist die Journalistin.
Wir müssen darauf achten, dass wir heute rechtzeitig Schluss machen, weil die Leute schalten ab, die wollen alle Fußball sehen.
Ach so. Naja, man kann es ja auch später sehen.
Ja, yeah, okay.
Ja. Genau, die Journalistin Gabi Weber. Wir haben schon mal miteinander gesprochen. Du bist ja immer im Gange mit den, also mit sehr vielen investigativen Angelegenheiten und auch insbesondere mit Informationsfreiheitsgesetz beziehungsweise eben Herausklagen von Akten. Und da hat sich ja jetzt einiges Neues getan. Wäre ganz schön, wenn du uns da mal auf den neuesten Stand bringen würdest.
Ja, es ist eigentlich, glaube ich, seit 30 Jahren, dass ich gegen die Behörden klage. Ich bin mein ganzes Leben Journalistin gewesen. Und wenn man Journalistin ist und einigermaßen vernünftig seinen Job machen will, das wisst ihr ja genauso wie jeder andere, dann muss man an die Informationen herankommen. Und zwar nicht an die, die in den Kommuniqués stehen, sondern an die, die dann wirklich in den Akten stehen von Entscheidungsträgern. Und das ist in Deutschland extrem schwierig. Wir haben ja erst in Deutschland seit 2006 überhaupt ein Informationsfreiheitsgesetz, was gegen den erklärten Willen der Bürokratie und der Verwaltung und eigentlich auch aller Parteien eingeführt worden ist. Und es gibt sogar in diesem IFG, heißt die Abkürzung, Informationsfreiheitsgesetz, eine Ausnahme für alle Geheimdienste, wo man nun sagen könnte, naja, da wo es interessant wird, da sagen sie von vornherein nein. Aber gut, ich meine, das ist, ich bin ja in Südamerika. Ich arbeite von dort aus. Wir haben mehrere Male schon gesprochen, auch wie
Argentinien die Lage.
Ja, und auch wie in Uruguay wurde ja Corona ganz anders gehandhabt als in den anderen Ländern. Also wir haben über viele Sachen auch schon miteinander gesprochen. Ich habe euch auch was mitgebracht. Ich habe vor Jahren schon, vor 20 Jahren, mich in Sachen Menschenrechte bewegt und habe untersucht, wie Mercedes-Benz, also unsere schöne Traditionsfirma, während der Militärdiktatur in Argentinien seine Betriebsräte denunziert hat an die Militärs und sind die verschleppt worden, gefoltert worden und dann als Flugzeugen ins Wasser geworfen worden und sind ermordet, also verschwunden sind die Verschwundenen, insgesamt 14.
Wahnsinn.
Sie haben da mitgewirkt, dass man den Regimegegnerinnen, die gefangen waren, die Bäuche aufgeschlitzt hat, um die Kinder rauszuholen und zu verteilen an die Leute, die ihnen genehm sind. Da hat Mercedes-Benz direkt mitgewirkt. Ich habe, wie gesagt, in dem Buch das alles beschrieben mit sehr vielen Fußnoten, wo das in den Akten steht. Weil wenn man was behauptet, muss man das auch nachweisen, wo es herkommt. Es ist zumindest meine Devise.
Und entsetzlich.
In diesem Zusammenhang, wie gesagt, das ist jetzt gerade rausgekommen vor ein paar Wochen bei der Buchmacherei, die Causa Mercedes-Benz. Ich bin dann darauf gestoßen, dass Adolf Eichmann, also der SS-Offizier bei Mercedes-Benz tätig war, bis zu seiner Entführung durch den Mossad. Ich sag so, weil es gab eine Entführung, der Mossad lügt wie gedruckt. Und ich habe dann angefangen, da mal so richtig tiefer reinzugehen. Also ihr kennt das ja, wenn man so eine tagesaktuelle Notiz bekommt, weiß man nicht, da muss man das bringen, es sitzt in einem die sozialen Medien im Nacken. Aber wenn man mal sich also festbeißt in so ein Thema und mal richtig tief reingeht und auch mal ganz viele Ebenen versucht zu bekommen. Also was habe ich gemacht? Ich habe dem Bundesnachrichtendienst einen Brief geschrieben, freundlichst. Das war 2008. Also 2 Jahre war das IFG gerade in Kraft und natürlich hat sich der Bundesnachrichtendienst so sicher gefühlt. Der war ja ausgenommen von der Informationspflicht und habe gesagt, ich möchte alles, was ihr habt über Adolf Eichmann, was habt ihr damals gemacht und über eure Zusammenarbeit mit Israel auf dem Gebiet der nuklearen Forschung, also der militärischen Forschung. Mhm. Die waren, wie gesagt, so selbstsicher, dass sie gesagt haben, naja, Frau Weber, wir haben 4.500 Seiten, aber wir werden Ihnen, also Ihnen schon gar nicht, das nie geben. Okay, habe ich gesagt, mache mal und habe mich auf das Bundesarchivgesetz berufen. Das ist von 88, hat niemand gewusst, dass es das überhaupt gibt. Wird ja auch nicht beachtet in Deutschland. Und habe den BND verklagt. Habe dann die, sagen wir mal, zu 80% in Leipzig, wo das Bundesverwaltungsgericht angesiedelt ist, gewonnen. Also ich habe erstmal einen Schwung Akten bekommen. Okay, viel geschwärzt, aber immerhin. Und das ging dann 2011 zu Ende. Und ich habe jetzt nochmal 2020, wir haben ja eigentlich in Deutschland eine Frist von 30 Jahren. So lange können die Behörden eine Akte geheim halten und in ganz besonderen Fällen sogar 60 Jahre. Ja, und die waren dann 2020 abgelaufen. Ich klage also erneut, ein Prozess von vielen, gegen den Bundesnachrichtendienst auf Herausgabe der letzten noch geschwärzten Unterlagen. Und es gibt da keine Rechtsgrundlage. Das Urteil wird irgendwann kommen vom Bundesverwaltungsgericht. Ich bin inzwischen nicht mehr, also überhaupt nicht mehr optimistisch, weil, Sie haben es erwähnt, es gibt was Aktuelles. Ich klage ja auch andere, gegen andere Behörden, gerne gegen das Kanzleramt. Mhm. Und habe jetzt erfahren, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg, da habe ich ja sozusagen ganz zum Schluss, wenn Sie den gesamten Rechtsweg in Deutschland gemacht haben, dann können Sie dorthin gehen. Und dann sozusagen, darüber ist dann nur noch der Himmel. Und dann soll dort entschieden werden, ob unsere Grundrechte verletzt wurden. Sie müssen also vorher vor das Verwaltungsgericht, Oberverwaltungsgericht, Bundesverwaltungsgericht, Bundesverfassungsgericht, dann, wenn es auch verworfen wurde, dann können Sie nach Straßburg. Also gut, da hingen jetzt 5 Sachen von mir. Das, was ich also am unverständlichsten finde, dass das abgelehnt worden ist, geht um die Globke-Akten. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie, wer Globke war, das war der Kommentator der Nürnberger Rassengesetze. Mhm. Also wo man wirklich denken kann, aber ein Bürokrat eben. Und Ministerialdirektor, also der hat sich darum gekümmert, dass das Vermögen der jüdischen Bevölkerung auch dann beim Nazistaat gelandet ist, vor allem in den besetzten Ländern, so Griechenland und so. Und er wurde dann nach dem Zweiten Weltkrieg rechte Hand von Konrad Adenauer als Staatssekretär und damit Herrscher auch über den BND. Mhm. Und Ansprechpartner von Israel, der Regierung von Ben-Gurion. Und die Akten von ihm liegen nicht im Bundesarchiv, wo sie laut Gesetz hingehören, sondern bei der Konrad-Adenauer-Stiftung in St. Augustin. Das ist eine private Stiftung. Ich war da 2010, wollte die Akten sehen. Ich habe einen Teil bekommen, einen Teil nicht, weil sie sind ja, da kann man ihnen ja keine Verschlusssachen geben. Aber die Privaten wollten das also, haben sich das Recht herausgenommen. Ich habe dann erst das Bundesarchiv verklagt wegen Untätigkeit. Das Bundesarchiv war eigentlich auf meiner Seite. Bin dann durch den ganzen Rechtsweg. Und dann hat das Verfassungsgericht in wenigstens einer begründeten Ablehnung gesagt, na, du hast den Falschen verklagt, du hättest gegen das Bundeskanzleramt gehen müssen, aber trotzdem, diese Akten gehören dem Staat. Also das ist zumindest festgestellt worden. Mhm. Also habe ich wieder den Rechtsweg angefangen bei Null. Dann landete ich bei Karlsruhe. Karlsruhe hat diesmal gar nichts mehr gesagt, die haben einfach nur geschwiegen. Landete in Straßburg. Erster Fall, den ich jetzt beschreibe. Mhm. Straßburg hat diese Beschwerde nicht zur Entscheidung angenommen. Das war die Entscheidung eines Einzelrichters. Das war ein Richter Herr Ranzoni, der wurde entsandt vom Fürstentum Liechtenstein. Wir haben auch noch Fürstentümer hier in Europa. Und hat das richtige Parteibuch, nämlich von der Christdemokratischen Partei. Mhm. So, abgelehnt, ohne Begründung. Erster Fall. Zweiter Fall, der ebenfalls nicht angenommen wurde. Ich habe die Witwe von Helmut Kohl angezeigt, genau. Weil die hat in ihrem Keller versteckt die Akten. Die Staatsanwaltschaft hat gesagt, ach, gibt keinen Anfangsverdacht. Ich erspare Ihnen jetzt diese ganzen Einzelheiten, das können Sie alles auf meiner Homepage nachlesen. Wir haben ja Zeugen en masse, die bezeugen, da liegt das Zeug im Keller und es ist Bundeseigentum. Also wieder der ganze Rechtsweg. Klageerzwingung, weil die Staatsanwälte sind ja weisungsgebunden vom Ministerium und das ist die Politik. Also, aber auch die Richter haben sich untergeordnet, waren brav und haben gesagt, nein, hier gibt's nicht. Karlsruhe, wieder den Mund gehalten, es landet in Straßburg, ohne Begründung abgelehnt. Derselbe Herr Ranzoni, das war Nummer 2. Dann habe ich auch geklagt gegen die Friedrich-Ebert-Stiftung. Die wird ja praktisch zu 100% von unseren Steuergeldern bezahlt, wie alle anderen Stiftungen auch. Und die haben damals, als meine Sache anhängig war in Karlsruhe, da ging es darum, wie die Parteistiftungen mit diesem Problem umgehen. Die haben ja in ihren Archiven amtliche Dokumente. Die gehören der Bundesrepublik, damit uns allen. Und alle von Linken, also Linke, Grüne, Liberale, die Liberalen waren mal eine liberale Partei. Naja gut, sind sie alle nicht mehr, haben alle gesagt, wir wollen die Akten bei uns haben, das ist gut so, haben sich alle auf die Seite sozusagen der Konrad-Adenauer-Stiftung gestellt. Nur die Ebert-Stiftung hat dann nochmal Anwalt, der immer das Kanzleramt gegen mich vertritt, der Redeker. Ich glaube, ich trage wirklich sehr dazu bei, dass seine Anwaltskanzlei finanziell gut gestellt ist. Ja, und die haben dem ein Gutachten in Auftrag gegeben. Und ich wollte wissen, was sie denn bezahlt haben. Ist ja unser Geld.
Ja.
Also wieder die Gerichte, alles negativ, auch Karlsruhe. In Straßburg ohne Begründung abgelehnt. Und dann noch zwei Fälle. Ich habe ja schon erwähnt, ich arbeite sehr viel aus Südamerika. Da gab es Diktaturen in den 70er Jahren. Ich wollte wissen, was das Bundesamt für Verfassungsschutz, also der innere Geheimdienst und der Bundesnachrichtendienst, der äußere Geheimdienst, mit den Flüchtlingen, die hier aus Südamerika kamen, gemacht haben und was die gemacht haben in Argentinien und Chile. Der Bundesnachrichtendienst hat an der Botschaft, an der deutschen Botschaft in Buenos Aires einen Residenten. Ja, der muss ja Berichte machen, der muss Einschätzungen machen. Die Berichte wollte ich haben. Da habe ich ein bisschen was bekommen aus Pullach, aber es sind dann so Seiten, die sind oben, haben sie ein Datum und dann kommt schwarz. Also es ist dagegen...
Kann man gar nichts mit anfangen.
Oder? Ja, das ist Pillepalle auf Deutsch. Das hat nichts mit einem Informationsanspruch der Öffentlichkeit zu tun. Gegen die habe ich auch geklagt. Der Verfassungsschutz hat gleich gesagt, Frau Weber, wir haben den ganzen Keller voller ungeordneter Papiere. Wir können das gar nicht machen. Das ist eine unzumutbare Belastung für die Verwaltung.
Aha.
Na gut. Mhm. Straßburg hat beide Fälle ebenfalls. Also dieser Richter hat sozusagen diesen Weberberg, der sich da so akkumuliert hat, abgearbeitet. Der geht jetzt zum Glück, im August läuft seine Amtszeit da, seine Dienstzeit ab. Ja, das ist die europäische Rechtsprechung in Sachen Menschenrechte. Wir haben im Prinzip Grundrechte, die, wenn man sie einklagt, nicht, es gibt keine Handhabe. Ich habe ja alles versucht, bin durch den gesamten Rechtsweg, habe alles brav gemacht. Und die müssen noch nicht mal, auch Karlsruhe, auch die Verfassungsrichter, die Deutschen, die sagen noch nicht mal, warum das alles so nicht Hand und Fuß hätte. Die sagen einfach gar nichts. Die sitzen da, vielleicht sind sie auch zu oft zum Abendessen im Kanzleramt, weiß man ja nicht. Mhm. Straßburg sagt, hier Artikel 10 Menschenrechtskonvention greift nicht, Punkt, Ende.
Also, aber das heißt, jetzt ist überall Ende der Fahnenstange bei den
Das ist jetzt, ja, darüber ist nur noch der Himmel, aber ja, gut, das war's dann.
Es gibt ja den Menschenrechtskommissar, haben Sie an den mal irgendwie geschrieben, oder das ist ja auch in Straßburg, das ist unabhängig ja vom Menschenrechtsgerichtshof und auch unabhängig von der parlamentarischen Versammlung, aber ist eine eigene Instanz und der macht Berichte über die Länder. Und wenn sowas passiert in einem Land immer wieder, dann ist das etwas, was der Menschenrechtskommissar auch aufgreifen kann. Und ich weiß aber nicht, da wird natürlich auch aufgepasst, dass da jetzt kein Kommissar ist, der da möglicherweise stört. Aber haben Sie das mal versucht?
Nö, aber würde ich gerne machen, wenn Sie mir da weiterhelfen, gerne.
Das könnte tatsächlich interessant sein, weil im Prinzip ist ja gar kein effektiver Informationszugang möglich auf die Art und Weise, wenn die das immer überall wieder abblocken.
Die hebeln alle Gesetze einfach aus. Ich meine, ich kann ja alle Gesetze zitieren. Die Witwe Kohl, die macht, sie hat vielleicht nicht den Diebstahl begangen, aber sie hat den Verwahrungsbruch. Das ist Artikel 133 StGB. Es wird permanent verstoßen gegen das Bundesarchivgesetz. Es interessiert sie an, entschuldigen Sie, das Wort, einen Scheißdreck. Sie ziehen das einfach durch, weil die Gerichte alles mitziehen. Und sie können sich das erlauben. Die sitzen in ihrer bequemen Beamtenschaft, sitzen sie dort. Und es gibt keinen Widerspruch dagegen. Also ich meine, ich sage das ja, um mal zu überlegen gemeinsam, was wäre denn realistisch zu verändern? Es gibt Länder wie zum Beispiel die USA, wir schimpfen immer auf die USA zurecht, aber zumindest können dort Richter, also jedenfalls die unteren, gewählt werden. In Bolivien ist es so und Mexiko will das jetzt auch einrichten, dass man zumindest als Bevölkerung ein Vetorecht mal hätte oder dass man irgendwie, dass die sich auch mal um Respekt bemühen müssten. Die sind keine Autoritätspersonen, wenn sie einfach alles durchwinken, was die Verwaltung macht. Also ich rede nur von den Verwaltungs- und Verfassungsrichtern. Es gibt an den ordentlichen Gerichten gibt es ja noch ein paar vernünftige Leute. Das ist ja da nicht der Fall. Aber da, wo eine Kontrolle sein müsste, dass der Bürger geschützt wird und die Rechte der Öffentlichkeit geschützt werden, es gibt ja Grundrechte, die stehen ja irgendwo geschrieben, da passiert nichts in Deutschland.
dass ein Richter so damit umgeht, mit solchen grundlegenden Fragen, das ist etwas, was eigentlich auch diejenigen interessieren müsste, die diese Richter wählen. Und das ist die Parlamentarische Versammlung des Europarates. Mhm. Und da gibt es ja den großen Vorteil, den ich auch genutzt habe mal, dass man eben die Oppositionsparteien in der Parlamentarischen Versammlung versucht zu erreichen, sodass es dort eine Motion gibt, die dieses thematisiert, dass es eine Debatte gibt in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats darüber. Da muss dann auch der Ministerrat Stellung nehmen, also die müssen sich dann auch damit befassen. Und das ist natürlich auch ein Prozess, der dann bei der Wahl der Richter möglicherweise eine Rolle spielen kann. Und das ist das eine. Und das andere wäre der Menschenrechtskommissar, der macht ja Berichte über einzelne Staaten, Mitgliedstaaten. Und der führt dann dahin und thematisiert bestimmte Probleme, die an ihn herangetragen sind. Und wenn der in Deutschland jetzt diese Aufbewahrung staatlicher Dokumente bei privaten Organisationen, wenn der das zum Thema machen könnte und würde, dann wäre das vielleicht auch ein bisschen Rückenwind.
Also ich würde gerne nach der Sendung nochmal auf Sie zurückkommen, dass Sie mir vielleicht einen Tipp geben können. Mache ich gerne. Ich glaube, ich finde, man muss die Sachen trotzdem machen, auch wenn man davon ausgeht, dass man wenig Erfolg hat. Ja, auf jeden Fall, man nervt ja, dann ist es ja auch schon mal ganz gut. Insgesamt ist ja die Situation in allen europäischen Ländern ja nicht gerade sehr positiv. Ich merke das jedes Mal beim Thema zum Beispiel, was ist im Kolonialismus passiert in Südamerika. Also wenn Sie zum Beispiel in den Archiven Spaniens recherchieren, das macht ja keine Freude. Ja, wenn Sie da mal, die Spanier feiern bis heute, ja, was in meinen Augen ein Völkermord ist, was vor 500 Jahren in Amerika, in Südamerika passiert ist, das ist für sie eine Begegnung zweier Kulturen. Ja, also dann gehen Sie in die Archive, es werden Ihnen nur Steine in den Weg gelegt. In Frankreich ist es genauso. Die Franzosen haben ein neues Informationsfreiheitsgesetz, ist 2021 in Kraft gesetzt. Das ist nicht schlecht. Da heißt es zumindest, dass nach 50 Jahren alles offen ist. Aber sie halten sich nicht dran. Ist genau dasselbe, weil Algerien. Das ist ja dann auch ein Thema, was die bis heute nicht anfassen wollen. Und viele Sachen liegen auch noch bei der Stiftung Mitterrand. Die gehen ja denselben Weg, dass sie einfach dann öffentliche Dokumente, amtliche Dokumente privatisieren. Oder versuchen Sie mal, ich gehe jetzt lange zurück, aber es ist doch unsere Geschichte, versuchen Sie mal den deutschen Beitrag an der, wie gesagt, das ist mein Thema, an der Conquista Amerikas zu erforschen. Den gibt es ja. Wer hat das denn finanziert? Sie kommen ganz schnell, landen Sie in Augsburg bei den Welsern und bei den Fuggern und am Bodensee bei der Familie Ehinger. Also bei diesen alten Handelsgesellschaften, die Karl den V. finanziert haben. Gehen Sie mal hin, die Sachen liegen bei der privaten Fugger-Stiftung. Also mich haben Sie nicht reingelassen. Sie werden auch nicht reinkommen. Aber ich will damit sagen, wir bräuchten in Europa ein völlig neues Herangehen an Informationen, von denen wir sagen, das ist Gemeingut. Da muss es eine Möglichkeit geben, eine gesetzliche Möglichkeit, dass das Bundesarchiv, das ist eine Bundesbehörde, ich klage zwar gegen die, trotzdem ist das eine Behörde, ich würde die gerne aufwerten, dass die Möglichkeit haben, zum Beispiel zur Fugger-Stiftung zu gehen und sagen, es besteht ein Interesse der Gemeinschaft, der Gesellschaft. Wir möchten entweder die Originale oder zumindest die Kopien bei uns im Bundesarchiv haben. Wissen Sie, wo die Akten liegen von der Londoner Schuldenkonferenz 52, Wiedergutmachung 52 und die Finanzierung der israelischen Atombombe durch Adenauer? Wissen Sie, wer die Akten besitzt? Die Deutsche Bank. Die liegen, weil Herr Abs hat das alles durchgeführt. Ich habe gegen die Deutsche Bank geklagt, auch schon vor vielen Jahren. Mit der konnte ich mich dann noch vergleichen. Die Banker sind dann so ein bisschen offener im Kopf als das Kanzleramt und der BND. Ich konnte dann dort reingehen, aber natürlich nur diese Akten sehen. Habe dann einen Film dazu gemacht, schreibt darüber. Also die Deutsche Bank gibt es immer noch. Ich weiß gar nicht, wovor die so viel Angst haben. Vor dem Bürger, dass der Bürger mal sich ein bisschen klar wird, dass das, was passiert, eventuell ganz anders ist, als wie sie uns sagen in den Nachrichten. Aber das wissen wir doch sowieso schon. Bislang heißt es dann, ah, das sind die Verschwörungstheoretiker oder die Schwurbler oder was weiß ich, wer das alles ist. Natürlich gibt es viele falsche Informationen, die sowohl durch die Tagesschau, aber auch natürlich durch die sozialen Medien fließen. Das ist so, ja. Aber was kann man dagegen machen? Da gibt es doch nur einen Weg. Ja, bring doch dann die Akten, mach doch die Archive auf und dann können sich die Leute informieren. Aber das tun sie nicht. Und auch die ganzen Faktenchecker oder auch die NATO, die hat doch auch jetzt sowas wieder mit gegen Fake News, das geht dann nur gegen Russland. Klar, die haben auch ihre Apparate, die da ihre Sachen da machen.
Was ist denn mit den ganzen... mit den Akten der Abgeordneten. Ich habe ja damals, als ich mein Büro räumte, stand der ganze Flur voller großer Umzugskisten, alles voller Akten, die ich dann in meinen 15 Jahren dann angehäuft hatte. Die ganzen Anfragen, die ganzen Schriftverkehr, die Lobbypapiere und alles. Das ist alles in den Kisten drin, das ist alles zur Friedrich-Ebert-Stiftung gegangen. Und das wurde uns so gesagt, das macht man so. Und in der Friedrich-Ebert-Stiftung, da ist ein riesiges Lager, wo sämtliche SPD-Abgeordneten des Deutschen Bundestages ihre Kisten dann abgelegt haben. Und was ist denn damit? Sind das auch staatliche Papiere oder kann da eine Parteifraktion sagen, nein, das sind unsere?
Also es hat ja nach dem, zwei Sachen sage ich dazu. Es war leider lange Zeit so üblich in Deutschland, dass sowohl die Politiker oder die Abgeordneten als auch die Minister und Beamten ihr Zeug mit nach Hause genommen haben. Und wenn sie zu Hause keinen Platz haben, dann haben die das an die Parteistiftung gegeben. Das war so üblich. Es war zwar auch schon vor der Verabschiedung vom Bundesarchivgesetz nicht legal, aber trotzdem wurde es so gemacht und es gab auch keinen Kläger. Irgendwie wurde das so durchgewunken und zumindest sind die Akten damit vor der Mülleimer bewahrt worden. So, ab 1988, da kam dann das Bundesarchivgesetz, war das illegal. Nun sagen die Parteien, es ist ja nicht alles ein amtliches Dokument, es gibt auch Papiere der Partei. Und die kann natürlich die Parteistiftung bei sich aufbewahren. Ja? Und es gab dann, nachdem das Bundesverfassungsgericht sich sehr dezidiert in meiner Klage damals in Sachen Globke-Akten geäußert hat, gab es dann einen Vorstoß vom Bundesarchiv in Sachen Helmut-Schmidt-Akten. Der hat auch alles bei einer eigenen Stiftung gelagert. Und da kam man nur rein, wenn man ein nettes SPD-Gesicht hatte. Aber ansonsten wurde man da abgewiesen. Und das hat sich dann geändert. Dann ist das Bundesarchiv dann nach Hamburg, hat geguckt, was ist Partei, was ist jetzt Regierung und hat sozusagen den Regierungsteil heimgeholt nach Koblenz ins Bundesarchiv. Das ist die korrekte Herangehensweise und keiner käme auf die Idee, dann jetzt noch nachträglich den noch einen Schuh hinterher zu werfen. Ja, weil wie gesagt, es wurde lange so gemacht. Ich will ja die Akten haben und gut, dann waren die da, war nicht korrekt, aber wenigstens sind sie gut aufbewahrt worden. Aber was jetzt gemacht wird und das, was die ganzen Kohl-Akten angeht, ich klage ja noch gegen das Kanzleramt, das ist noch anhängig, liegt in Karlsruhe und wird auch noch länger liegen, haben sie gerade geschrieben, um dann ohne Begründung abgelehnt zu werden. Naja, gut. Das ist ja lächerlich. Und wissen Sie, was dann passiert ist, als ich geklagt habe und in Leipzig verloren habe? In Sachen Kohl-Akten rede ich jetzt. Der Spiegel brachte zum Glück in dem Fall einen Artikel darüber. Ich wurde natürlich als Verschwörungstheoretikerin, naja gut, sollen sie machen, geschenkt. Aber trotzdem, der Artikel war ganz gut. Dann ich finanziere ja diese Prozesse durch Schenkungen. Oder Leute geben mir dann, was weiß ich, 5 € oder 10 € und ich kann das gar nicht mehr selbst finanzieren. Das geht überhaupt nicht, weil jede Instanz kostet viel und ich zahle ja auch die Gerichtskosten und ich muss auch einen Redeker bezahlen. Also das ist eine Menge Geld und das kann ich nicht mehr bezahlen. Und dann kam PayPal, kam an und hat gesagt, nee, wir haben mein Konto gesperrt. Und dann war das zu, dann habe ich denen den Spiegelartikel geschickt und habe gesagt, wisst ihr was? Das, was ich hier in Deutschland mache, das macht das FBI in den USA gegen Herrn Trump und gegen Herrn Biden. Mhm. Daraufhin war am nächsten Tag das Konto wieder geöffnet. Aber ich habe jetzt nach den Urteilen in Straßburg, habe ich wieder einen Brief bekommen von der Comdirect Bank. Und dann stand da drinnen, ja, Frau Weber, Sie haben ja ein Spendenkonto, das ist gegen unsere Standards. Bitte stellen Sie das um bis August oder wir müssen Ihnen das leider kündigen. Ich habe mich jetzt so im Netz ein bisschen schlau gemacht, ich bin nicht die Einzige, der das so geht. Also das ist schon irre. Weißt du, da klagst du, ich habe geklagt gegen die Deutsche Bank, ich klage noch gegen die Bundesbank wegen ihrer nicht kontrollierbaren Anleihekäufe von Privatbanken, also von Privatfirmen, geschehen im Falle Bayer, damit sie die Firma Monsanto aufkaufen konnten. Und sie geben überhaupt keine Auskunft, wie viel haben wir denen gegeben, für einen Zinssatz, müssen die überhaupt was zurückzahlen? Die geben nicht mal essentielle Sachen raus, weder die EZB noch die Bundesbank. Ja, die sagen, wir sind außerhalb des IFGs und uns kann, wir geben überhaupt nichts raus. Das liegt noch in Frankfurt, da ist die Berufung jetzt und ich warte da ja, auf willfährige Richter, die das auch absegnen werden. Also man klagt gegen die, nee, lassen Sie mich nur eins sagen, ich finanziere das über Schenkungen. Und jetzt kommt die Comdirect, die Comdirect gehört zur Commerzbank und bei der Commerzbank ist der Staat, die Bundesregierung, größter Anteilseigner. Das heißt, die sagen, wir kündigen dir das Konto, weil das ist doch praktisch, dann kann die gar nicht mehr weiterklagen. Also ich glaube nicht mal, dass in der DDR sowas passiert wäre. Also die hätten das nicht gemacht. Ich frage mich nur, ja, im Moment... Ja, mir bleibt da so ein bisschen nicht spuckert. Weil wissen Sie, das, was ich mache, ich bin ja nicht jetzt irgendwie ein Riesen in Unternehmen. Nicht so. Ich bin eine Einzelperson, ich bin eine Journalistin, ich halte mich auch an journalistische Spielregeln. Und ich will eigentlich nur, dass die Gesetze umgesetzt werden. Und ich gehe an deren Gerichte, zu deren Richter, die hier in Deutschland niemand von den Bürgern gewählt hat. Das machen ja die Parteien im Grunde, also die Parlamentarier. Ich mache deren Spielregeln und das gilt schon, nur das alleine gilt schon, reicht schon aus, um einem das Konto zu kündigen.
Es ist irre. Aber gibt es denn nicht einen Anspruch auch noch einer anderen Grundlage, also irgendwie sowas wie auch ein Kulturgut oder sowas? Könnte man über sowas nochmal nachdenken? Also ich meine, diese ganzen, das ist ja auch ein, wie will man sagen, ein historischer, also klar, das gibt auch dem Archivgesetz und so, aber trotzdem könnte man da noch einen anderen Dreh finden, weil das hat ja alles was mit unserer Vergangenheit. Das ist ja ein Kollektivrecht eigentlich.
Ich finde, das ist Demokratie. Wir müssen wissen, wo wir herkommen, was ist passiert. Und ich meine, deshalb sind diese ganzen Gesetze doch gemacht worden. Ich kann auch meine Rechte gar nicht ausüben, wenn ich nicht weiß, worüber ich spreche. Das ist ja an dem Schweizer Modell ganz gut. Die zwingen auch die Leute, sich da mit einem Thema auseinanderzusetzen, bevor sie abstimmen. Also da sind die Leute, ich glaube, das wirkt auch zum sozialen Frieden, ja, dass die Leute sich damit auseinandersetzen, dass das Niveau ein bisschen höher ist, so allgemein. Viele Leute in Deutschland, mit denen ich darüber rede, ich komme ja immer nur einmal im Jahr hierher für ein paar Monate, die wissen, die haben keine Ahnung, was eigentlich läuft in der Welt. Auch der deutsche Journalismus ist sowas von provinziell geworden, so engstirnig. Die haben keine Ahnung und naja, man will sich auch nicht damit auseinandersetzen, weil man könnte Dinge erfahren. Ja, wenn man sie dann erfährt, was soll man denn machen?
Die echt unangenehm sind. Aber und gäbe es denn eine Möglichkeit, zum Beispiel Auskunftsrechte, sagen wir mal, zum Beispiel von einem Bürgermeister, der jetzt irgendeine historische Investigation machen wollte, hätte der andere, also hätte die Entität Bürgermeister oder sagen wir mal eine kämpferische Gemeinde, andere Auskunftsrechte als jetzt ein Journalist? Könnte man diesen Weg gehen? Also ich denke jetzt nur mal so.
Die Gemeinde könnte sich, jetzt mal um den Fall von den Fuggern oder von der Deutschen Bank, könnte sich in Frankfurt vor die Tür von der Deutschen Bank setzen und sagen, wir gehen nicht so lange weg, bevor ihr uns die Akten gegeben habt. Juristisch hat die dieselben Rechte wie ich.
Sonst gibt es Amtshilfeersuchen, aber nur zwischen Behörden, nicht zwischen der Behörde und der Deutschen Bank.
Ja, das ist einmal die Privatisierung, wo das eben privatisiert wird. Auf der anderen Seite ist es eben auch die mangelnde gegenüber staatlichen Institutionen. Da funktioniert es ja auch nicht. Es funktioniert eigentlich überhaupt nicht.
Na, aber ich meine, könnte ich denn nicht, als wenn ich jetzt zum Beispiel dir ein Amtshilfe suche, zum Beispiel einen Bürgermeister, also ich mache jetzt nur diesen Fall auf, einfach als Anregung, mal darüber weiter nachzudenken. Also ein Bürgermeister wendet sich jetzt oder eine Gemeinde, die da investigativ tätig werden möchte, wendet sich eben an das entsprechende eigentliche Aufbewahrungsorgan, ja, zum Beispiel der Bundestag oder wer auch immer das sein könnte, und die und fordert die auf, die Sachen eben aus dieser privaten Umklammerung herauszulösen. Weil das ist doch nicht in Stein gemeißelt. Also ich meine jetzt gegenüber einem Staat, wenn jetzt der Staat das haben wollte, die Regierung haben wollte, müsste doch wahrscheinlich die Adenauer-Stiftung das auch herausgeben, oder nicht?
Ja, aber das Kanzleramt fördert das doch.
Ja, ich weiß, aber ich meine, vielleicht könnte man ja trotzdem auf...
Wenn eine Regierung wechselt, wenn jetzt andere Parteien kommen, die jetzt die Stiftung ärgern wollen. Wenn da jetzt eine Mehrheit im Bundestag oder im Landtag irgendwo ist, der sagt, das, was die bisher gemacht haben, diese Mauschelei machen wir nicht mehr mit. Wir wollen, dass das in staatliche Eigentum überführt wird und dass das wieder einsehbar wird. Das können die doch machen. Die können Gesetze machen oder die können das in eigener Verantwortung anfordern. Ich glaube schon, dass
könnte das zum Beispiel auch ein Untersuchungsausschuss, den jetzt irgendeine Entität einsetzen würde, sagen, wir wollen uns mal mit der Verstrickung Deutschlands in so und so auseinandersetzen. Ja. Ja. Die könnten das doch herausverlangen. Und dann könnte doch die Adenauer-Stiftung auch nicht sagen, ach Mensch, das ist uns doch egal. Das
könnten sie machen. Aber wir haben ja gesehen, damals, als das Verfassungsgericht alle 6 Parteistiftungen angeschrieben haben, die haben alle dasselbe gemacht. Die sitzen, die nuckeln alle an derselben Flasche. Und die sind, also die haben wirklich voneinander abgeschrieben, bis zum Komma. Die einzigen, die damals noch nicht ihre Stiftung hatten, war die AfD. Ich habe damals versucht, mit denen zu sprechen. Ich habe ja einen Film dazu auch gemacht, mit dem Titel Die parallele Verwaltung. Können Sie auf meiner Homepage sehen. Die AfD wollte nicht mit mir sprechen, aber die AfD will ja auch an diese Gelder dran. Die hat ein paar andere Vorstellungen, aber zumindest die sitzt ja auch da drinnen und hat bisher nichts dazu gesagt oder sich dazu geäußert. Also könnten Sie ja mal machen. Ich bin mal gespannt, was die Wagenknecht dazu. Ich glaube, da könnte man am ehesten noch davon ausgehen, dass da eine andere Haltung ist. Aber die AfD hat sich dazu, die wollen auch die Stiftungsgelder haben. Das ist Geld und Geld stinkt ja nicht.
Na gut, aber ist da direkt ein Zusammenhang, also mit dem, also dass die, ich meine, die könnten doch trotzdem diese Anfragen stellen, also dann riskieren sie halt dann irgendwie die Themen.
Ja, aber dann müsste ja auch die Stiftung, die Rosa-Luxemburg-Stiftung oder die Böll-Stiftung auch ihre eigenen Archive entsprechend organisieren. Und als, wie gesagt, es gab dann ja die Anhörung, als sie das Bundesarchivgesetz novelliert haben, weil dann mussten die das ja machen, nachdem, wie gesagt, ich da in Sachen Eichmann gewonnen hatte in der ersten Instanz, also im ersten Rundgang. Da kam dann einer von den Stiftungen, von der Adenauer-Stiftung, und alle anderen Stiftungen, also auch Grüne und Linke, haben gesagt, der spricht für uns. Also wenn es ums Geld geht und wenn es wirklich um die eigenen Privilegien geht, ist das eine Mischpoke. Da können Sie, ich wäre also glücklich, wenn es da mal Widersprüche gäbe, aber ich habe die bisher noch nicht entdeckt.
Naja, da muss man eben wirklich nochmal über einen anderen Hebel nachdenken. Also das ist ja das, ich will es ja auch nur in den Raum stellen, ob wir vielleicht einfach nochmal von einem anderen Blickwinkel drauf gucken können. Das ist eben vielleicht wirklich ein kämpferischer, ich weiß nicht, vielleicht kann ja auch eine Gemeinde so eine Sache anstoßen, im Sinne einen Untersuchungsausschuss aufsetzen und dann, also ich weiß ja nicht, auf welcher Höhe der angesiedelt sein muss, um sich solchen Fragen stellen zu können. Vielleicht gibt es da ja Leute, die sich für solche Themen interessieren würden.
Wir haben ja bei internationalen Organisationen, das ist ja zum Beispiel bei der WHO, da haben wir da die Erfahrung gemacht. Das wollen wir als parlamentarische Versammlung, wollten von der WHO Unterlagen haben und Auskunft haben, bei dem Untersuchungsausschuss, den wir hatten zu Schweinig. Die sind beim ersten Mal gekommen und nachher sind sie einfach nicht mehr gekommen. Die haben sich einfach verweigert.
Wissen Sie, Entschuldigung.
Ja, das geht natürlich für die anderen großen internationalen Organisationen wahrscheinlich genauso. Wenn sie die Weltbank anschreiben oder den Internationalen Währungsfonds oder in der UN-Behörde, dann zucken die mit den Schultern und sagen, nö, kriegen sie nicht.
Es gibt im Koalitionsvertrag der Ampel, gibt es einen Paragraphen, also das ist ein Versprechen, das versprechen sie gegenüber ihrem Wählervolk, dass sie sagen, ja, wir wollen das mit der Informationsfreiheit regeln und alle Akten, die älter als 30 Jahre sind, sollen offengelegt werden. So, dann habe ich habe ja da noch ein Verfahren anhängig, da geht es um die Wiederbewaffnung in den 50er Jahren und da wollen die noch, Unterlagen aus den 50er Jahren, 1957 wollen sie noch geheim halten. Da klage ich auch noch, das läuft alles noch. Dann habe ich einen Brief geschrieben an Frau Claudia Roth, die ist ja die Kulturstaatsministerin und damit direkte Vorgesetzte, weisungsgebundene Vorgesetzte gegenüber dem Bundesarchiv. Und habe gesagt, liebe Claudia, sehr geehrte Frau Staatsministerin, Sie haben das und das in Ihrem Koalitionsvertrag stehen. Bitte, Sie können jetzt von Ihrem Weisungsrecht Gebrauch machen. Tun Sie das doch, dann sieht der Bürger, dass Sie es ernst meinen. Wenn Sie das nicht tun, sagen Sie mir, was haben Sie denn bisher schon gemacht, um in den Ausschüssen und so, um Ihr Wahlversprechen einzulösen? Es hat sie gar nicht geantwortet. Dann hat irgendein Sprecher hat dann irgendwas von sich gegeben, dass sie keinen Grund jetzt keinen Handlungsbedarf haben. Dann habe ich an den Kubicki geschrieben. Der hat sich an anderen Themen hat er sich ja mal ein bisschen liberaler aus dem Fenster gehängt. Mehrfach habe ich ihm geschrieben. Hat auch nicht geantwortet. Im Kanzleramt habe ich nicht geschrieben, mit denen kommuniziere ich über die Gerichte. Aber wissen Sie, das geht ihnen völlig vorbei. Das hat nichts mit der Realität zu tun. Ich finde es schade.
Es ist ja wirklich Wahnsinn, weil es sind ja eigentlich auch schon sehr fundamentale Fragen. Also diese ganzen Prozesse, wie viele sind das? Wie viele Prozesse laufen im Moment?
Die noch laufen, sind jetzt 5.
Aber es sind ja wirklich fundamentale Fragen, die ja auch unser Geschichtsbild erschüttern können, ja, und eben, also darf man sogar vermuten, weshalb die da wahrscheinlich so mauern.
Ist das nicht wichtig? Ist
natürlich, das nicht wichtig,
ist zu sehen, wichtig. Die Sachen sind nicht nach Schwarz-Weiß-Prinzip abgelaufen. Und die jetzt in unserem Namen gesprochen haben, waren auch nicht immer nur die Guten, sondern die Grauen, die sind irgendwie durchgewurzelt. Ja, aber das zu verstehen, wie das dann ist, warum in einer bestimmten Entscheidung von verschiedenen Interessen lang. Ich habe ja auch versucht, in die russischen Archive zu gelangen. Ja, war auch nicht eine richtige Erfolgsstory. Ja, in den USA habe ich Einreiseverbot seit 2010. War auch nicht so gut. Ist egal. Aber das ist ja wichtig, dass man die verschiedenen Interessenlagen sieht, um dann irgendwie zu einem Kompromiss zu kommen. Statt den Leuten zu erzählen, wir sind die Guten, was wir machen ist gut, wir setzen jetzt auf Sieg. Nee, so laufen die Sachen nicht und so dürfen sie auch nicht laufen.
Aber es gibt doch den Verein für Informationsfreiheit, ne?
Ja, existiert aber da, nicht. Das ist ein Spruch, der hat mit der Realität nichts zu tun.
Aber Herr Patsch hat doch jetzt eingeklagt, da die Papiere, die beim Robert-Koch-Institut für den Paul Schreier. Und der ist ja Spezialist auch für Informationsfreiheit. Und ich weiß, der hat bei Transparency hat einen guten Vortrag gehalten über die Möglichkeiten der Informationsfreiheit. Und ich habe den Eindruck, dass der da sehr engagiert ist und dass natürlich Sie nicht alleine sind als Journalistin, die da gerne Material haben möchten. Also eigentlich müsste es doch eine Gemeinschaft von Journalisten geben, die sich da zusammentut und sagt, wir wollen das aber haben. Sind Sie allein oder gibt es Kollegen, mit denen Sie da zusammenarbeiten können?
Also es gibt mehrere, inzwischen tun die auch große Zeitungen jetzt mal verklagen. Die Bild-Zeitung hat auch gegen den BND geklagt in Sachen Barschel. Der Tagesspiegel hat geklagt auch in Sachen Kohl. Inzwischen passiert das, es gibt eine Organisation, die heißt Frag den Staat. Also ich mache das eigentlich für mich alleine, wenn ich eine konkrete Recherche habe. Ich glaube, und deshalb ermuntere ich auch alle Kollegen, trotz dieser unsäglichen Gerichte einfach immer weiter zu klagen, einfach weiterzumachen. Ich werde wahrscheinlich in Zukunft viele Dinge selbst schreiben. Es gibt ja nicht in allen Gerichten einen Anwaltszwang. Also schreibe ich das demnächst selbst. Ja, kann man dann machen. Einfach nicht locker lassen und irgendwann mal wird sich die Rechtsprechung ändern. Davon bin ich überzeugt. Aber das wird noch eine ganze Zeit dauern.
Ich meine, da sind ja auch so Events, sagen wir mal jetzt irgendwelche zerstörerischen Geschichten, ein Bömplein, was eben rein zufällig irgendein Archiv trifft oder so, können natürlich auch Ausflüchte sein dann. Also oder dass man, sagen wir mal, oder als gar nicht real stattfindendes Ereignis, aber man behauptet plötzlich, ist es durch das und das und das zerstört worden, ja, wenn man da nicht rangehen möchte. Aber das geht natürlich jetzt selbst
für mich. Ist mir gerade passiert.
Was ist das? Ja. Ich dachte, ich werfe jetzt eine ganz besonders intensive Verschwörungstheorie.
Sie haben auch keine Chance gegen die Realität. Ich habe in Argentinien klagt gegen die argentinische Regierung, auch wegen Eichmann-Geschichten, habe gewonnen. Also da gewinne ich vor allem, in allen Instanzen gewinne ich. Da sind die Richter klasse, die sagen, oh, die historische Wahrheit ist wichtig und so. Und nach 4 Jahren Prozess gegen das Außenministerium haben die dann echt festgestellt, oh, es muss jemand geklaut haben. Ihr habt keine Ahnung, wie die Realität ist.
Ist der Wahnsinn.
Ja.
Also man aber kommt trotzdem gar nicht hinterher mit den Verschwörungstheorien. Ja. Also.
Gut. Nein, da gibt es ja auch solche Geschichten, nicht? Diese, dass da alles weggegangen ist, wo die Flugzeuge dann reingeflogen sind.
Ja, das stimmt, da ist ja auch allerlei verloren gegangen. Da waren doch die Missing Trillions, die haben sich dann da alle nochmal verpflichtet, die Unterlagen dazu. Ja.
Gut, ich informiere euch einfach weiter. Ich komme dann nochmal auf Ihren Vorschlag mit dem Kommissar zurück. Du machst den Kontakt.
Ich mache den Kontakt, genau.
Genau.
Und wir können ja auch.
Hammerberg ist schon lange weg, aber es gibt inzwischen zwei oder drei neue, seit ich da weg bin, und ich weiß nicht, wie die arbeiten und wie engagiert die sind. Deshalb kann ich da nichts versprechen, aber das ist jedenfalls eine Instanz, die nationale Berichte macht und die Schwachpunkte in Bezug auf Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in den einzelnen Mitgliedstaaten analysiert und darüber Berichte macht, die dann der Parlamentarischen Versammlung vorgelegt werden zur Diskussion.
Naja,
könnte man auf jeden
mehr
Fall
als vielleicht ablehnen können Sie es nicht. Also wie gesagt, wir sind in Kontakt.
Genau.
Und ich danke.
Fantastisch. Und wir machen das ja auch ins Archiv. Wir machen dann darunter auch nochmal den Link zur Webseite, auch für Leute, die jetzt vielleicht noch das weitere Vorgehen unterstützen wollen. Weil es ist, glaube ich, schon wichtig, dass wir hier tief graben, weiter tief graben. Ja. Vielen Dank für die tolle Arbeit.
Ich danke euch und wir sind in Kontakt.
Ja. Absolut. Genau.
Tschüss.
Tschüss.
Danke. Tschüss.
Tschüss.
So, hier. Wir machen das aber per E-Mail.
Genau, machen wir per E-Mail. Ich muss mal ganz kurz gucken. Okay, also ich habe gerade gesehen, unser nächster Gast kommt ein klein bisschen später. Wolfgang gibt es also in ungefähr 10, 15 Minuten. Wolfgang, hast du noch etwas, worüber du sprechen möchtest?
Ich habe zwei Dinge, die ja recht aktuell sind. Das eine sind die Kühe in den USA. Ja, da gibt es ja inzwischen so eine ganz eigenartige Entwicklung. Wir haben da so eine, wie soll ich sagen, eine ganz eigenartige neue Grippe, die eigentlich als Vogelgrippe ja gedacht war oder anfing. Und die jetzt aber inzwischen, ich habe das hier mal auf so einer Folie drauf, warte mal, die inzwischen sich doch ziemlich weiterentwickelt hat. Und zwar, muss ich mal freigeben, wo ist es da? Ja. Kann man das sehen, diese Karte?
Ja. Eine Sekunde, die kommt gleich, glaube ich, auf den großen Bildschirm auch, ne?
Müsste man eigentlich sehen können. Ja. Ist sie da?
Jetzt ist sie auf dem großen Bildschirm.
Okay. Also das ist die Karte, ist ziemlich aktuell. Da geht es um die Vogelgrippe. Und da ist man also am Testen bei Säugetieren und stellt fest, dass es also ganz viele Säugetiere gibt, die sind da rechts aufgelistet, bei denen man jetzt diese Vogelgrippeviren schon nachgewiesen hat. Dazu muss ich sagen, das wird nachgewiesen mit der PCR-Technik. Das heißt, das kennen wir, da hat man also eine bestimmte Sequenz, diesen Vogelgrippeviren dann zuschreibt und die, nach der sucht man. Und dann wird auch manchmal noch ein bisschen ausführlicher, das ein bisschen erweitert durch eine Sequenzierung. Also das sind alles Sequenzen, die man kennt und die man da versucht wiederzufinden. Und die hat man da wieder gefunden, vor allen Dingen in Kühen, in Kuhbeständen, und hat da über 130 verschiedene Bestände schon in den USA gefunden, wo dann die Kühe positiv getestet wurden. Und wenn man dann fragt, ja, waren die Kühe denn krank? Dann ist das so ein bisschen stockend, das, was da erzählt wird. Das heißt, nein, so richtig schwer krank waren die nicht, aber bei einigen war die Milch nicht in Ordnung und das klumpte und sowas. Und die am Euter und an der Milch kann man auch den positiven PCR-Test wieder diese Viren nachweisen. Das heißt, dass da eine molekulare Kontamination bei den Kühen zu finden ist, die da wie auch immer durch Tierarztstiefel oder durch Nahrungsmittel oder durch Anfassen irgendwie hingekommen ist, das ist das eine. Aber die Frage ist, ob sich da eine Seuche bei den Kühen ausbreitet. Das ist eine völlig andere Frage. Und positive PCR-Tests, das kennen wir ja, die sagen nichts aus über irgendeine Infektion und sagen nichts aus über eine Ansteckung und sind also sagen nur was aus über Molekülteilchen, die man gefunden hat. Und die findet man da offenbar ganz viel. Und wir wissen das, dass wenn man sucht, dass man diese Molekülteilchen von Viren, die ja saisonal sind zum Beispiel, die bei den Vögeln ja auch im Winter dann zu Schäden und zu Todesfällen führen und auch in großen Anlagen, wo Vögel, Massentierhaltung von Vögeln dann betrieben wird, da wissen wir das auch, dass es da Ausbrüche gibt, weil die sich da sehr gut vermehren können. Also das ist alles bekannt, aber uns wird ja jetzt erzählt, oh, die sind gefährlich. Wir müssen uns vorbereiten auf eine Pandemie durch H5N1. Und bei Säugetieren, und der Mensch ist eben auch ein Säugetier, und er kann jederzeit, können diese Viren auch den Menschen überspringen. Und dann wird es so schlimm, wie es noch nie gewesen ist. Wird die schlimmste Pandemie, sagen sie alle. Und die wissen das immer alle schon. Die wissen es so gut, dass sie sogar schon Impfstoffe dagegen herstellen und verkaufen. Und die Europäische Union hat gekauft, in Finnland werden die Bauern schon geimpft dagegen. Und man hat jetzt auch mRNA-Stoffe für die Kühe, also wieder diese gleiche Gentechnik, wo man die Kühe dann gentechnisch verändern will, dass sie selbst Antikörper bilden. Und die werden auch für den Menschen schon wieder entwickelt. Das heißt, es sieht so aus, als wenn man uns hier wieder eine neue Pandemie, ich habe das hier mal so genannt, das ist die Vogel-, Kuh-, Katzen-, Mäuse-, Melker-, Grippe. Ja, Mäuse, es ist so Mäusemelken, was die uns da vormachen, das stimmt.
Aber Wolfgang, guck mal, da unten steht auch, da gibt es auch bei Fischer, gibt es da auch zwei Punkte. Ich weiß nicht, Fischer, was ist das für eine Spezies? Das sind das auch Menschen mit dem Nachnamen Fischer oder wen kannst du da treffen, ja?
Es gibt, man hat sie zum Beispiel bei Seehunden und bei Fischottern und man hat sie also auch bei wasserlebenden Tieren gefunden. Und ob das jetzt der Fischer ein Mensch war, das glaube ich eher nicht. Das
wird wahrscheinlich auch irgendwie
eine Spezies sein. Aber man hat eben auch drei Fälle tatsächlich, wo der eine Mensch, der hatte dann eine Konjunktivitis, hatte gerötete Augenbindehäute. Der andere Mensch ist dann auch sehr, sehr schwer krank geworden. Und der hat der mexikanische Gesundheitsminister gesagt, ihr spinnt ja wohl. Kann ja sein, dass er einen positiven Test hatte, aber der hatte so viele Krankheiten, die lebensbedrohlich waren, dass er gestorben ist oder dass er so schwer krank war, hatte nichts damit zu tun. Der hat das also ganz stark, ist er ganz stark gegen angegangen. Also die versuchen, Fälle zu finden und auch wenn es Symptomlose sind, die dann behandelt werden, als hätten sie würden sie die Seuche in sich tragen, das kennen wir, diese Zeremonie versuchen sie jetzt wieder. Und wir müssen davon ausgehen, wenn man sich so die Impfstoffe anguckt, die in der Entwicklung sind, dass da noch viele Grippeviren sind, mit denen man das gleiche Theater immer wieder machen kann. Denn die Metapneumoviren, die sind wohl die nächsten dann. Wir haben die RSV-Viren, jetzt wollen wir ja die neugeborenen Säuglinge, alle gegen RSV, die respiratorischen Syncytialviren. Das sind auch ein Grippevirus, der schon lange bekannt ist. Und die Kinder machen diese RSV-Infektion durch bis zum zweiten Lebensjahr, sind alle Kinder immun und haben das alle mitgemacht. Und jetzt will man den Kindern nach der Geburt gleich Antikörper, und zwar monoklonale Antikörper geben, das heißt gentechnisch hergestellte Antikörper. Und das hat ja die STIKO empfohlen. Und das sollen die Kinder jetzt nach der Geburt gespritzt kriegen oder zumindest vor der kommenden Grippesaison sollen sie das denn haben, schon gleich nach der Geburt. Und da gab es schon mal so einen monoklonalen Antikörper gegen RSV-Viren. Der ist angewandt worden, den musste man nur jeden Monat nochmal spritzen. Also 6 Spritzen haben die Kinder gekriegt. Das hat man nur gemacht bei Kindern, die ganz stark vorgeschädigt waren, um die gegen RSV zu schützen. Da war das schon eine Abwägung. Und da ist in der FERS-Dokumentation, das heißt in der Nebenwirkungsdatenbank der USA, ist festgestellt worden, dass 36% aller schweren und tödlichen Nebenwirkungen durch diese monoklonalen Antikörper gegen RSV entstanden sind. Der Kinder unter 2 Jahren, also alle tödlichen und schweren Nebenwirkungen der Kinder unter 2 Jahren, da waren 36% durch dieses Medikament verursacht oder wurden dem zugeschrieben. Und das ist natürlich ein Alarmsignal, was einen sehr, sehr, sehr vorsichtig werden lassen muss. Und es ist keineswegs so, dass es sicher ist, dass die epidemiologische Situation ist völlig unklar. Es hat nur Studien gegeben, dass man versucht hat, jetzt Kinder, an die man rangekommen ist, das ist ja eine Selektion. Da sind Kinderärzte, die machen Werbung, machen sie doch bei dieser Studie mit. Und die kommen an bestimmte Kinder ran, an andere kommen sie nicht ran. Kinder, die nahe am medizinischen Apparat sind, die werden häufiger erwischt für solche Studien, kriegt man eher. Und dadurch hat man natürlich auch dann häufig die Kinder, die dann mehr Medikamente kriegen, die ganz anders behandelt werden, sodass man nachher gar nicht weiß, ob wirklich die RSV-Infektion gefährlich war oder ob es nicht gefährlicher war, sich in stationäre kinderärztliche Behandlung zu begeben. Wer weiß, was da alles sonst noch gemacht wird. Und ein Krankenhaus ist ja nicht gesund, da gibt es nosokomiale Infektionen und all diese Dinge. Das heißt also, hier ist die epidemiologische, das Risiko ist völlig unklar. Die Studie, die es da gibt, ist finanziert von den Herstellern und von daher mit großer Skepsis zu betrachten. Und die Natur, die sagt uns eigentlich, RSV-Viren gibt es schon ewig. Menschen machen die durch. Kinder sterben ganz selten, wenn sie geschwächt sind an Grippe. Das gibt's. Ein Virus davon ist das RSV-Virus. Wir wissen, dass wenn wir gegen ein Virus die Menschen immunisieren, dass dann die anderen umso stärker Platz haben und sie umso gefährlicher werden können. Das heißt, da ist ein gewisses, das ist ein Biotop, welches in gewissen, wo die Viren in einem gewissen Verhältnis zueinander stehen. Deshalb, wenn der Mensch da eingreift, ist das immer etwas, was zusätzliche Risiken mit sich bringt. Und die Zahl derjenigen Kinder, die jetzt wirklich der gesunden Neugeborenen, da kann man sagen, das ist zu vernachlässigen. Nicht? Wenn Kinder ins Krankenhaus kommen, aus irgendwelchen anderen Gründen, ist das immer nicht so schön. Das ist immer ein Risiko. Und da kann es auch sein, dass RSV eine Rolle spielt. Ein großer Teil dieser Infektion soll auch nosokomial erworben sein. Also da weiß man, wenn man jetzt an das Krankenhauspersonal denkt oder an die Personalknappheit, die es da gibt, da sind eine Menge Risiken da. Das ist, also ich würde meine Kinder jedenfalls nicht mit diesen monoklonalen Antikörpern spritzen lassen. Und die werden gentechnisch hergestellt, diese Antikörper, die damals diese Komplikationen gemacht haben, 36% der Fälle bei VERS, das waren welche, die waren hergestellt auf Mäusegeweben. Und die jetzt werden von chinesischen Goldhamstern, von den Eierstöcken chinesischer Goldhamster werden die gezüchtet und werden da genetisch dann, also durch gentechnische Verfahren werden die da hergestellt. Und ob da dann irgendwelche allergischen Reaktionen und Anaphylaxien auftreten, auch das muss man sicherlich noch sehr, sehr kritisch beobachten. Ich würde es gesunden Säuglingen nicht geben. Schweden zum Beispiel sagt es auch weiterhin, bei uns kriegen gesunde Säuglinge das nicht, die Neugeborenen das nicht, sondern es kriegen nur die vielleicht, und das ist eine ärztliche Entscheidung, eine Abwägung, wo man Angst hat, dass die im Falle einer sonst normal verlaufenden Infektion, Grippeinfektion, dass die möglicherweise durch RSV auch vermehrt ein Risiko haben. Also das ist eine sehr starke Einzelfallabwägung, die in einigen Ländern noch gemacht wird. Aber überwiegend in Europa haben die Länder schon das so gemacht wie bei uns die STIKO, dass sie sagt, da muss man was tun. Die Alternative sonst, die es noch gibt, ist, dass man einen Impfstoff der Mutter spritzt, der Schwangeren spritzt, dass die Mutter dann praktisch Antikörper herstellt, die sie dann für eine gewisse Zeit lang den Neugeborenen mitgibt, ja. Und ob die wie sinnvoll das ist, kann ich nicht sagen, aber auch da wäre ich sehr skeptisch. Meiner Meinung nach sind alle Impfungen gegen Grippeviren, das heißt gegen akute respiratorische Erkrankungen, sind Unsinn, weil die Menge der unterschiedlichen Erreger, die dort zusammenspielen, immer eine Rolle spielt und andere Erreger, gegen die man jetzt nicht gerade gespritzt hat und denen man sie eben nicht schwer gemacht hat, die freuen sich und die machen vielleicht möglicherweise noch viel mehr krank. Und es wird ja nicht nach allen Erregern gesucht, sondern man sucht immer nur die, für die man einen Impfstoff vorbereitet und verkaufen will. Das ist das große Problem, was wir immer haben. Und das sind also zwei Sachen. Ich wiederhole, das eine ist diese Vogelgrippe, da wurden Theater bei Kühen gemacht und bei allen möglichen Tieren und da wird immer weiter getot. Das springt irgendwann mal auf den Menschen über, ist aber nicht. Und wenn die uns da Zirkus machen mit dem PCR-Test, dass da was rübergesprungen ist, der PCR-Test sagt nichts, das wissen wir ja inzwischen. Und das andere, das ist diese RSV-Viren, wo man Neugeborenen dann jetzt schon die Spritzen geben will. Auch da würde ich Entwarnung geben, auch dieses Medikament halte ich für nicht erforderlich. Ob das in seltenen Einzelfällen dann nach ärztlicher Abwägung Sinn macht, kann ich jetzt nicht sagen. Das muss man dann im Einzelfall überlassen. Das vielleicht nur ganz kurz als Information für diese zwei verschiedenen, das ist neues Fearmongering, was man da macht, neue Angst, die man uns gibt. Man sieht, und vor allen Dingen die Katzen, wenn die Katzen dann auch noch die Vogelviren haben, die sind in jeder Stube und die müssen dann in Plastik verpackt werden und all die, das hat ja die Simpsons, haben da schon mal so einen, haben so einen schönen Film gemacht zu dem Thema, so Cat Pandemic oder ähnlich hieß der. Und der zeigt das sarkastisch, wie sich so ein Angstszenario entwickeln kann. Ich habe den Eindruck, als wenn die das nachspielen, das von den Simpsons mal irgendwann schon uns als Comic dann vorgeführt wurde. Also keine Angst. Viren gehören zu unserer Umgebung, zu unserem Alltag. Auch Säuglinge lernen Viren kennen. Rotznasen sind etwas Normales. Und wer mit kleinen Kindern Kontakt hat, der frischt sein Immunsystem auf. Kinder, Leute, habt keine Angst. Wenn wir nicht krank sind, dann niederliegen, hochdosiert Cortison kriegen oder so, dann oder irgendwelche anderen Immunschwächen haben, dann müssen wir uns da nicht verrenken, sondern wir können sagen, ja, da kommen mal wieder die Viren. Kann sein, dass ich da ein bisschen huste oder dass ich da ein bisschen auch mal Fieber habe. Aber das macht mich dann immun für viele Jahre und das ist wieder ein gutes Training. Also, ja, Entwarnung.
Naja, also man hat ja auch den Eindruck, dass jedenfalls sehr, sehr stark gepusht wird in diese Richtung, dass man sich da schon ganz schön bemühen muss, dass da überhaupt irgendwas so in Gange kommt.
Die Aktienkurse steigen wieder. Und dann sieht man immer schon, dass die Investoren denken, oh, die werden uns wieder Angst machen und dann werden wir schön viel verkaufen, tralala. Das ist immer dieselbe, das war bei Tommy Flu so, das war bei der Schweinegrippe so, das war bei der Corona-Geschichte war das so, das ist immer die erzeugen die Wellen, auf denen sie dann reiten. Und bis sich das rumgesprochen hat, dass das Zeug Mist ist und gefährlich ist, dass man es nicht braucht, das haben sie die Aktien schon wieder verkauft.
Und sag mal, Wolfgang, was sagst du dazu, dass jetzt der Drosten ja wieder aufgetaucht ist? Der hat
nur, wenn Sie den aufnehmen, holen Sie den wieder, kann ich nur sagen.
Also ich meine, der kommt ja jetzt mit der gleichen Story im Prinzip. Also einmal jetzt so hat er so ein bisschen rückwärtsgewandte Betrachtung und sagt, ja. Ach Mensch, nee, ich habe eigentlich nie richtig gepusht für die Schulen, für die Schulschließung.
Der hat so eine nette gewinnende Art, den kann man gut gebrauchen.
Ja, wir können das ja mal ganz kurz nochmal anhören. Wir haben ja einmal dieses Foto, ich weiß nicht, ob das aus der Regie jetzt zur Verfügung steht, in dem letzten Interview, wo er eben so ein Exzerpt quasi, wo er sagt, nee, ich habe da nie zu flächendeckenden Schulschließungen geraten.
Ein Marathon. Jetzt muss man aber wieder anfangen zu differenzieren. Mhm. Es gibt Maßnahmen, die sind nur jetzt am Anfang des Geschehens nützlich und sinnvoll. Und später braucht man damit nicht mehr zu arbeiten. Und gerade diese zwei Hauptmaßnahmen, die auch die Politik im Moment diskutiert, Social Distancing, also keine Veranstaltungen mehr, und das Schließen von Schulen. Diese beiden Maßnahmen werden nur jetzt im Moment am Anfang der pandemischen Welle einen wirklichen durchschlagenden Erfolg haben, indem sie die pandemische Welle auch längerfristig verzögern und die Zahl von Patienten im Gipfel der Welle absenken. Und das ist etwas, das wir jetzt machen müssen. Und zum Beispiel in dieser amerikanischen Studie hat man das für 4 Wochen gemacht. Und
da gibt es ja diesen schönen Ausschnitt von der großen dankenswerte Offenheit. Einer von den PR-Leuten dann sagt, dass sie sich diesen Begriff flatten the curve, da redet er ja gerade von, dass sie sich diesen Begriff ausgedacht haben, dass da keinerlei wissenschaftlichen Hintergrund dafür gibt. Das ist so ein schöner Propaganda-Begriff, flatten the curve, dass es nicht so einen starken Ausschlag gibt. Nicht, dass man ein bisschen das Ganze abmildert. Flatten the curve, das ist ein Propaganda-Begriff, ein Werbebegriff.
Ja. Aber Wolfgang, ich meine, hier kann man ja ganz klar sagen, also er spricht jetzt so ein bisschen allgemein davon, aber er sagt, jetzt müssen zumindest für eine bestimmte Zeit, müssen wir da irgendwie tätig werden. Also ich meine, der durchschlagende Erfolg dieser Geschichte, den er da in Aussicht gestellt hat, also der hat sich ja nicht manifestiert. Aber gleichzeitig ist er ja dann auch nicht, wenn er gesagt hat, das ist nur am Anfang sinnvoll, na dann hätte er sich doch auch mal weiter später noch dahinter klemmen können, dass man das anders handhabt.
Weißt du, dass die Inhalte, die verstandesmäßig nachvollziehbaren Inhalte, das, was da gesagt wird weshalb man das sagen kann und welche Gründe es dafür gibt, Dinge zu sagen, das ist das eine. Dazu braucht man den Verstand, um das zu verstehen und zu prüfen, ob man dann zu entscheiden, halte ich mich daran oder nicht. Und dann gibt's das Emotionale. dass da jemand freundlich und nett sagt, oh, ich kümmere mich um euch. Dann müsst ihr wirklich vorsichtig sein, denn sonst ist es schlecht für eure Kinder. Also da muss man aufpassen und auch die Großmutter könnte dann angesteckt werden. Also da, ich könnte das nicht verantworten. So, wenn ich so Menschen anspreche, das kommt sofort an, direkt. Da brauche ich keine wissenschaftlichen Befunde. Und so machen die das, nur so.
Wir haben ja noch einen kleinen anderen Clip, der jetzt hier anfing schon zu spielen, und zwar von dem Klaus Schwab, der ja jetzt unter Feuer ist. Mal gucken, was da, oder scheinbar unter Feuer. Der hatte uns ja hier auch noch mal ein bisschen was gesagt zu der Infiltration, oder wie will man sagen, der Platzierung von seinen Vasallen an entscheidenden Positionen. Vielleicht können wir den noch mal einspielen.
There's something we're not being told about our upcoming elections in the UK. Our two major parties have been compromised and are undemocratically transitioning us away from shareholder capitalism to another political system. This short story begins with Klaus Schwab, the executive chairman of the World Economic Forum.
We are working closely together with governments from around the world, including all G20 countries.
His exclusive elite members, called stakeholders, include the heads of all G20 countries, from the US and UK to communist countries like China.
What we are very proud of now is the young generation, like Prime Minister Trudeau, that we penetrate the cabinets.
After penetrating our cabinets, Schwab and his stakeholders have enacted a 10-year transition to another political system, which Schwab designed.
I pioneered the stakeholder concept.
Called stakeholder capitalism.
Stakeholder capitalism is finally becoming mainstream.
This single global authoritarian system provides the stakeholders unprecedented control over our companies and lives.
The Chinese model is certainly a very attractive model for quite a number of countries.
Promoted on the cover of Klaus Schwab's book, stakeholder capitalism's slogan is propagated by the heads of all G20 countries and other powerful stakeholders.
People and planet, people and planet.
In the UK, Prime Minister and stakeholder Rishi Sunak has already made stakeholder capitalism's credit score mandatory for large companies.
We're announcing the UK's intention to mandate climate disclosures.
Sunak's opposition, Keir Starmer, is also a World Economic Forum stakeholder. It doesn't matter which party we vote for, both have a
stakeholder responsibility in accelerating the transition
to stakeholder capitalism by enacting its Marxist and tyrannical policies.
This is the best time for leaders to work jointly for the world to become more inclusive, more sustainable.
If you've wondered what's causing these strange events, it's because we're witnessing a cultural revolution, a social movement manufactured by tyrants.
Create a stronger inclusiveness.
To drive a shift from the bottom up to a more inclusive political system.
You have been promoting the stakeholder concept.
The era will be inclusive for them.
Other powerful UK stakeholders include Boris Johnson, Matt Hancock, and Sadiq Khan, as well as the head of the BBC and our media regulator, Ofcom. They've been indoctrinating us to believe narratives about them acquiring totalitarian authority are dangerous right-wing conspiracy theories.
What can you do if someone you know has fallen down the conspiracy theory rabbit hole?
As well as manipulating us with propaganda, the stakeholders have been cancelling and censoring anyone who shares the truth.
Under new online safety laws, conversation and discourse is being shut down.
To discover how stakeholder capitalism works, Schwab's full plan for transitioning us, and what we can do about it, watch my feature documentary series, Stakeholder Communism, for free at yellow.forum.
Tja, Wolfgang, da ist schon ganz schön was los. Ich finde das sehr faszinierend, dass da gerade diese Attacke gegen den Klaus Schwab und das WEF läuft. Also vielleicht sind das wirklich interne...
Vielleicht ist er abgelutscht. Vielleicht ist er abgelutscht. Vielleicht haben die Angst, dass man jetzt inzwischen alle wissen, was läuft und jetzt muss dann irgendwie neuer Wind rein oder so, aber...
Könnte sein. Oder ja. Er hat doch zu viele, vielleicht hat er auch tatsächlich viele Leichen im Keller, die man jetzt eben fürchtet, dass sie an die Oberfläche kommen könnten oder sowas.
Also man, da kommt man ja nur hin, wenn man Leichen im Keller hat.
Ja, das stimmt. So, unser nächster Gast kommt gleich. Sie hat mir gerade nochmal geschrieben, dass sie den Computer noch einmal neu starten muss und dann wird sie bei uns sein. Ja, also dann würde ich auch sagen, warten wir einfach.
Ja, ich denke, das können wir tun. Wir haben ja nochmal zu dieser Liste, die kann ich nur empfehlen, sich anzugucken, beim Verband Forschender Arzneimittelhersteller, das, was alles an RNA-Impfungen, sogenannten Impfungen, dort in der Pipeline ist. Da kann man sehen, wie weit dort die Vorbereitungen laufen und gegen welche Infektionen dort schon diese RNA-Gentechnik angewandt werden soll. Ich halte es für sehr, sehr wichtig, dass man sich das anguckt. Denn daran wird man dann wird wirklich erkennen können, wenn die Märkte dafür eröffnet werden, was denn wieder in den Zeitungen steht, wie das Ganze denn verkauft werden soll, wie dann wieder Angst gemacht wird vor neuen Erregern oder neue Möglichkeiten, alte Erreger wieder noch einfacher, noch besser zu behandeln. Dabei muss ich das, was auch Sukharit Bhakti immer sagt, die RNA-Technologie ist saugefährlich. Die führt dazu, dass unsere Zellen verändert werden, dass unser Immunsystem gegen unsere eigenen Zellen aktiv wird und sie abtötet. Das führt zu Thrombosen, das führt zu Schädigung des Immunsystems, zu all diesen Dingen, die viele Menschen leidvoll erfahren haben bei der Anwendung jetzt gegen diese sogenannte Covid-19-Pandemie. Und das ist etwas, was uns immer wieder erwartet, wenn wir diese Technologie benutzen.
Ja. Interessant wäre auch zu sehen, ob das mit Tieren, also was da im Moment in dem Tierbereich schon läuft, also auch mit mRNA-Geschichten, das sollten wir uns nochmal näher angucken dann. Aber jetzt freue ich mich, I'm happy to see our next guest, Leslie Manoukian. Thanks for being with us.
Unseren nächsten Gast zu begrüßen, Leslie Manoukian. Ich freue mich, dass Sie so früh bei uns sein können. Es ist bei Ihnen sehr früh. Und gestern war der amerikanische Unabhängigkeitstag. Ich war auf einem Konzert und jetzt bin ich bei euch. Sie hatten also einen großen Erfolg im Gericht, vor Gericht. Könnten Sie uns davon erzählen, von Ihrem Hintergrund? Just so you know, where I live in the mountains, the sun comes up over the mountain, and so I'm going to have to adjust my light. Wo ich in den Bergen lebe, kommt die Sonne bald über die Berge, und ich werde bald das Licht hier verändern müssen. Dafür entschuldige ich mich jetzt schon. Ich betreibe also einen gemeinnützigen Verein namens Health Freedom Defense Fund. Es ist die Organisation, die erfolgreich die Maskenpflicht in amerikanischen Beförderungseinrichtungen besiegt hat. Und wir haben die Schuldistrikt von Los Angeles gezwungen, die Impfpflicht zurückzunehmen. Das war ein riesiger, riesiger Erfolg für uns. Wir haben außerdem gerade gegen Disney gewonnen. Für Belästigung und Misshandlung von einem Angestellten, der eine religiöse Ausnahme von der Impfung geltend machen wollte. Wir haben die beiden Regierungen zweimal verklagt und haben noch nicht verloren. Zwei davon wurden abgewiesen, nachdem sie im Frühjahr 2023 die Notlage beendet haben. Aber unser Fall und die anverwandten Fälle haben dieselben Argumente vorgebracht. Und die Gerichte waren auf unserer Seite. Das ist die Art von Arbeit, die wir machen. Wir setzen uns für medizinische Freiheit ein, um die Menschen zu bilden. Und der Grund, warum ich das begründet habe, ist, weil ich das als gesellschaftliche Norm etablieren will, dass nur ich und ich alleine Kontrolle über meinen Körper habe und entscheiden darf, welche medizinischen Behandlungen ich mich aussetzen will. und das gesetzlich zu verankern. Wir wollen also dafür sorgen, dass jeder Mensch auf der Welt, wir fangen in den Vereinigten Staaten an, dass jeder Amerikaner das Recht hat, ungewollte medizinische Eingriffe abzulehnen und das gesetzlich zu verankern. Und dieser Fall hat uns in diese Richtung einen großen Schritt weitergebracht. Wir sind sehr dankbar, dass wir sehr viele Erfolge hatten, seitdem wir damit angefangen haben, nur vor 4 Jahren. Und ich bin sehr froh, heute bei euch zu sein. Das ist fantastisch. Es ist sehr gut, dass Sie in so vielen verschiedenen Bereichen tätig sind. Ich kann mich daran erinnern, an diese Entscheid in dem Maskentransportfall. Die Leute haben da applaudiert in den Flugzeugen, als es bekannt wurde. Und die Piloten haben das berichtet. Können Sie das nochmal ausführen? Ja, was passiert ist, war, dass der Richter diese Entscheidung verkündet hat und wie Lauffeuer sich verbreitet hat in den Vereinigten Staaten, dass dieser Richter gesagt hat, in unserem Fall, dass den Reisemaskenpflicht abgeschafft hat. In Haltestellen, in Bussen, in Zügen und Flugzeugen. Jede Transportunternehmen, das Bundesgelder erhalten hat, jede Busfirma, auch hier in Iowa, wo ich arbeite, konnte nicht mehr eine Maskenpflicht durchsetzen. Und das war sehr aufregend. Das war April 2022, als wir noch sehr deponiert waren, was da vor sich ging mit den Maßnahmen, die man eingeführt hat. Und diese scheinbar unaufhaltsame Marsch der Regierung, immer mehr unsere Rechte wegzunehmen. Und als dieser Fall dann entschieden wurde, war das sehr aufregend. Und die Piloten haben das in den Flugzeugen angekündigt und die Stewardessen haben in den Gängen der Flugzeuge die Masken eingesammelt und gesungen dabei. Und wir haben so viele Fotos und Videos erhalten, die Leute haben gefeiert. Und ich glaube, das war das erste Mal, dass die Menschen Hoffnung hatten, dass man sich wehren könnte. Weil bis dahin gab es fast keine Erfolge im rechtlichen Rahmen. Ein paar Sachen wurden aufgeschoben, aber nichts wurde entschieden worden, nichts war gewonnen. Das war unser erster großer Sieg und die Leute haben es wirklich gefeiert. Das ist erniedrigender, als dazu gezwungen zu werden, eine Maske zu tragen. Das war symbolisch, hat es also eine riesen Bedeutung gehabt. Und die Menschen haben auf der ganzen Welt gefeiert, weil sie wussten, dass es ein Dammbruch war. Und gehofft haben, dass es bald auch in ihren Ländern möglich sein wird. Und es war sehr aufregend. Es war also sehr erstaunlich, dass diese Menschen bereit waren, ihre Masken auszuziehen und wegzuschmeißen. Das heißt, dass sie nicht an ihre Wirksamkeit geglaubt haben. Was ich verstehe, haben alle Leute sie ausgezogen, weil ein oder zwei Menschen haben sich geweigert in einem Flugzeug, aber fast alle haben die Maske ausgezogen. Nachdem die beiden Regierungen und die CDC sich für die Maskenpflicht eingesetzt haben und gegen dieses Urteil zu kämpfen wollten, zuerst haben sie gar nicht gesagt, ob sie das kämpfen wollen. Was uns zeigt, dass es nicht wirklich so ein Notfall gewesen sein konnte. Und dann anstatt dass sie nach beschleunigten Verfahren gebeten haben, haben sie nur nach ein paar Tagen ihren Widerspruch eingelegt. Und wenn die Masken wirklich so wichtig gewesen wären für diese Atemwegskrankheit, hätten sie das innerhalb von Minuten oder Stunden gemacht, nicht tagelang drüber sinniert haben, ob sie dagegen in Berufung gehen sollten. Und ein paar Monate später haben diese Leute, die dem Corona-Zirkus angehören, haben angefangen, wieder Masken zu tragen. Und man stieg ins Flugzeug und dann gab es statt ein oder zwei Leuten wieder 20. Und ich bin letzte Zeit sehr viel geflogen. Und es gibt immer noch Leute, die Masken tragen. Es gibt viele Leute, die Masken tragen. Nicht ein Riesenanteil, aber ein gewisser Anteil. Es ist schockierend für mich, wie denken diese Leute, dass sie vor 2020 überlebt haben. Es ist so seltsam. Es ist vielleicht so wie in asiatischen Ländern, wo man immer Maske trägt. Es scheint einfach ein hygienisches Thema zu sein. Vielleicht glauben sie, dass das effektiv ist. Ich glaube, die Maskennutzung ist bei uns ist total zurückgegangen. Ganz selten sieht man jemanden in der frischen Luft im Sommer eine Maske tragen. Aber wir sehen sie nicht mehr alleine im Auto Maske tragen. Das ist ein wirklich sehr, sehr kleiner Teil der Bevölkerung.
In at court, did they take evidence? Did they make their own process? Did they ask?
Haben Sie eine Beweiserfassung gehabt im Vorgericht? Haben Sie Wissenschaftler gehört? Und war es ein langer Prozess mit einem langwierigen Protokoll, um diese Entscheidung zu erreichen? In Deutschland hatten wir die Erfahrung, dass die Richter gesagt haben, oh nein, die Regierung hat gesagt, wo es lang geht, und da müssen wir uns halten. Als es diesen Maskenfall, diese Maskenentscheidung gab, gab es damals noch den Fall Chevron Deference. Das heißt, dass die Gerichte sich den Experten in den Gesundheitsbehörden gefügt haben. Und das wurde vor einer Woche verworfen. Damals haben wir argumentiert, dass die CDC gegen ihre Befugnisse verstoßen hat. Und dass sie nicht dem behördlichen Vorgehen gefolgt ist. Und dass die Vorschriften für die Gesundheitsbehörden und die Umweltbehörden und die Börsenaufsicht, SEC, die CDC, die Transportbehörde, FTA, sind alles Exekutivbehörden der ausführenden Organe, des Präsidenten. Bei uns führt der Präsident die Exekutive, der Kongress ist die Legislative und die Gerichte sind die Judikative. Die sollen getrennt und gleichwertig sein, damit sie sich gegenseitig kontrollieren können. Und in den vergangenen 80 Jahren gab es diese rapide Zunahme der Bürokratie, des Staatsapparates, dass all diese Agenturen, die zwar vom Kongress finanziert werden und genehmigt sind, aber dem Präsidenten Rechenschaft schuldig sind. Die sind von politischen Beamten ernannt und permanenten Bürokraten. Das heißt, lebenslange Beamten. Und sie wurden durch die Notfallargumente dann ermächtigt. Dass man gesagt hat, das ist eine weltweite Pandemie in der Notlage. Deshalb gab es komplett andere Regeln. Und sie folgten also nicht dieser Gewaltenteilung, weil es ein Notfall gewesen sein soll. Deshalb, so hat man uns das erklärt. Aber ich glaube, wenn wir einen Richter haben, dann muss er herausfinden, ob etwas wahr ist oder nicht, oder nur vorgehalten, um an die Macht zu kommen. Und das hat sich in den Vereinigten Staaten jetzt verändert. Als dieser Maskenfall vor das Gericht ging, wurde die CDC gebeten, ihre Beweise vorzulegen, um dieses Maskenpflicht vorzulegen. Sie gaben uns 300 Seiten Dokumentation von all diesen Studien, aber es gab keine einzige randomisierte, kontrollierte Studie. Sie haben keine. Sie haben keine randomisierte, kontrollierte Laborstudie, weil es sowas nicht gibt. Weil sie seit 100 Jahren wissen, dass Masken nicht funktionieren. Darauf haben wir hingewollt, dass es keine wissenschaftliche Begründung gab. Sie haben nur gesagt, sie sind die Experten, deshalb gilt ihr Wort. Und dieser Richter hat gesagt, nein, das lasse ich nicht gelten. Das ist nicht akzeptabel. Sie haben die Öffentlichkeit nicht in Kenntnis gesetzt. Es war da eine Woche nach dem Amtsantritt von Joe Biden verabschiedet. Und an seinem ersten vollen Arbeitstag hat er CDC angewiesen, diese Maskenpflicht einzuführen. Das heißt, es war nicht irgendein Notfall, der plötzlich aufgetreten ist. Sondern es gab es schon, die Pandemie gab es ja schon seit einem Jahr. Die CDC war einfach weisungsgebunden gegenüber Joe Biden. Und diese Menschen wollen einfach mehr Macht haben. Deshalb haben sie die an sich gerissen. Die Trump-Regierung hatte sich geweigert. Die CDC verstieß also gegen ihre behördlichen Verfahren. Als der Kongress diese Ämter eingerichtet hat, hat sie eine Verfahrensrichtlinie geschaffen, die bestimmt, wie Regeln verabschiedet werden können, wie die Öffentlichkeit in Kenntnis gesetzt werden soll, wie man die Bürger mit einbildet. Und wie man die Sachen begründet, sie können nicht einfach sagen, das ist jetzt so. Es muss also eine wissenschaftliche Grundlage haben und eine vernünftige Begründung. Und die CDC hat nichts davon gemacht. Und außerdem hat die CDC keine wissenschaftliche Grundlage gehabt. Und wir haben argumentiert, der Richter hat uns Recht gegeben, dass auch wenn die CDC sich an die Richtlinie gehalten hätte, war das eine nicht rechtsgemäße Ausübung der Gewalt, weil die CDC eine beratende Agentur ist und keine Exekutivgewalt. Deshalb gibt die CDC nur Ratschläge aus, was Impfprogramme angeht. Und die wird von den Bundesstaaten dann entschieden. Und wir sagten, sie hat hier ihre Kompetenz überschritten. Und der Richter gab uns recht. Nach Gutdünken erfolgt wäre. Man zwingt die Leute hier, eine Maske zu tragen, ohne Beweis, dass sie eine Bedrohung darstellen. Das war also ein Riesenerfolg. Aber ich bin so froh, Wolfgang, dass du diese Frage gestellt hast, weil es uns zum heutigen Tag führt und die Verwerfung der Chevron Deference. Es war letzten Freitag durch den Supreme Court. Das ist also eine Entscheidung, die seit 1984 in Kraft war, wonach die Bundesämter weisungsbefugt waren. Wenn es eine Diskussion gibt über die Interpretation von Richtlinien, dann sollen die Richter sich an die Vorgaben der Beamten halten. Das hat also die Ämter, einen Blankoscheck gegeben, um Entscheidungen zu treffen und Regeln herauszugeben. Das hat also etwas noch viel Finsteres bewirkt. Richter sind auch nur Menschen. Gerichte werden von Menschen betrieben und sie haben sich nicht nur an die Experten gebeugt, was die Rechtmäßigkeit oder Interpretation von Tatsachen ging. Und sie haben auch eine Weisungsbefugnis der Experten vorausgestellt, den man unterstellt hat, im guten Sinne zu handeln. Weil man sagt, das sind die Experten für Corona und wir gehen davon aus, dass sie zu unseren Gunsten handeln. Und deshalb dürfen die Gerichte sie nicht hinterfragen. Und das ist jetzt alles vom Supreme Court widerrufen worden. Das ist eine Revolution im amerikanischen Rechtssystem. Denn das heißt, das nächste Mal, wenn die CDC etwas macht, können wir sie im Gericht herausfordern, auf wissenschaftlicher Grundlage. Nicht nur haben sie ihre Kompetenzen überschrieben, hatten sie überhaupt die Kompetenzen. Das ist ein wirklich, wirklich wichtiger Entscheidung. Wenn die Vogelgrippe kommt und die neuen Maßnahmen Ich wollte das mal übersetzen, diese Entscheidungen, auf die deutsche, für das deutsche Publikum. In Deutschland, wenn wir so einen Fall haben, wenn das Robert-Koch-Institut einfach sagt, das ist gefährlich, das müssen wir jetzt machen, es gibt keine Diskussion. Abstandsregeln und Maskenpflicht und so weiter hatten wir normalerweise Wissenschaftler, die dabei befragt werden. Es gibt eine Qualitäts- und Effizienzinstitut in den Gesundheitssektor. Und sie präsentieren das, an die Regierung, an einen Ausschuss aus der Regierung und den Versichern. Das wird dort diskutiert. Aber das wurde umgangen. Das Institut, das normalerweise gefragt wird, wenn der Staat bestimmte Maßnahmen finanzieren wird oder neue Medikamente finanzieren wird, geben sie immer ihre Meinung dazu ab. Und der Direktor dieses Instituts war wütend, weil er umgangen wurde. Wir wurden nicht gefragt, sagte er. Und er hat sich gewehrt und protestiert. Aber das war ein Problem, das nicht in den Medien diskutiert wurde, aber auf den sozialen Medien. Und sein Interview wurde auch veröffentlicht. In Deutschland haben wir also eine ähnliche Situation. Was uns fehlt, ist diese Art von Urteil. So was brauchen wir in Deutschland auch. Leslie, ich habe noch zwei Fragen. Du hast erwähnt, dass
according to law, like with the other road to go down, like this, where they have to publish the expert opinions and then,
dass sie die wissenschaftlichen Einschätzungen veröffentlichen müssen im rechtlichen Rahmen, dass man die öffentliche Diskussion nachvollziehen kann. Wenn das passiert wäre während der Corona-Krise, das wäre ja sehr wichtig gewesen, damit die Leute nachvollziehen können, was da eigentlich entschieden wird. Und wie ich diese Regelung verstehe, öffnet das die Türen für solche Prozeduren in der Zukunft. Ist das richtig? Ja, das ist wirklich so. In der Zukunft, wenn eine Bundesagentur irgendwelche Anweisungen herausgibt, auch wenn sie sich an die Richtlinien halten, kann man das trotzdem herausfordern, auf einer inhaltlichen Basis, weil die Gerichte nicht mehr der Expertise den Beamten folgen müssen. Ich glaube also, dass Dr. Fauci und all seine Handlanger sich selber in den Fuß geschossen haben. Das ist wie ein Eigentor. Das ist ein Rieseneigentor. Es gab viele Kongressanhörungen zu dem Thema, wo Dr. Fauci zugeben musste, dass die Abstandsregel von 2 Metern im Prinzip aus der Luft gegriffen wurde. Dass die Lockdowns wahrscheinlich übertrieben waren. So viele Punkte, die jetzt herausgekommen sind, dass man so lange gewusst hat, dass die Impfungen keine Ansteckung und keine Übertragung verhindern. Aber jetzt haben sie zugeben müssen, dass sie das im Blindflug gewesen sind. Dass sie keine wissenschaftliche Evidenz hatten, sondern einfach nur Regeln herausgegeben haben, um die Leute, den Leuten Angst zu machen, um dazu zu zwingen, zu gehorchen, um ihren Impfstoff verkaufen zu können. Weil wir jetzt wissen, dass die nationalen Gesundheitsbehörden, die Behörde, die Fauci leitet, die NIAID, ungefähr $700 Millionen von diesen Impfungen erhalten hat. Das kann nie wieder so passieren. Wir stehen bereit, um zu klagen. Wir haben sehr viel Gesetzgebung in den letzten 20 oder 30 Jahren gesehen, die diese Notverordnungen für die Regierung möglich gemacht haben. Sie hat die ganzen Regulatorien aufgeführt. aufgedröselt. Und wenn sie die benutzt haben und ohne wissenschaftliche Evidenz diese Produkte in den Markt zu drücken, zusammen mit der FDA, mit der medizinischen Behörde, könnte man diese Entscheidung, die du erwähnt hast, gegen solche so eine Entscheidung, um etwas gefährliches Produkt in den Markt zu drücken. Wir können jede Bundesbehörde vor Gericht herausfordern. Davor mussten die Gerichte durch diese Chevron-Deference-Entscheidung des Obersten Gerichtshofs 1984, sie mussten sich an die Richtlinien der Behörden halten. Und das ist jetzt vollkommen weg. Die Behörden können jetzt also nicht einfach ihre Entscheidungen treffen. Und die Gerichte müssen sich daran halten. Und können wir das alles hinterfragen. Wir können also eigene Experten vorbringen. Und das ist früher nicht möglich gewesen. Es war sehr selten, dass man einen gerichtlichen Sieg gegen eine Bundesbehörde erreichen könnte. Aber jetzt können wir sie vor Gericht zerren. Und ob nicht nur auf einer Verfahrensbasis, sondern auch auf einer inhaltlichen Basis. Haben Sie überhaupt eine wissenschaftliche Basis? Sagen Sie überhaupt die Wahrheit? Haben Sie überhaupt gute Absichten? Das ist ganz anderes. Die Agenturen sind die Regierung. Wenn man die Minister so kritisieren kann, die Minister sind Teil des Kabinetts des Präsidenten, sind keine Agentur. Und ich weiß nicht, wie das angewendet werden würde. Und die Ministerialbeamten haben natürlich eine Immunität, eine Exekutiv-Immunität. Und das Supreme Court hat ja letzte Woche entschieden, dass Präsident Trump eine Immunität hat als Präsident, aber nicht eine vollkommene Immunität. Das heißt, nur wenn er in seiner offiziellen Rolle auftritt. Und sie haben drei Kriterien dafür aufgeführt. Und wenn diese drei Kriterien nicht erfüllt werden, dann kann man auch den Präsidenten verklagen. Und ich hoffe, das eröffnet die Tür für eine neue Ära in der amerikanischen Recht. Denn Minister und Außenminister und so weiter haben eine qualifizierte Immunität und können nicht verklagt werden. Und in dem Fall, den wir gerade hatten, hat einer von den Richtern geschrieben, dass er in Frage stellt, ob die Schulbehörde eine Immunität genießen sollten, weil sie Geld lokal einnehmen und nicht nur vom Staat, dass sie also nicht nur staatliche Einrichtungen sind und dass sie deshalb vielleicht verklagt werden können. Das hat er einfach so angeführt, ohne dass wir das überhaupt angeführt haben. Das ist also ein riesen Umschwung in dem Machtgefüge der Vereinigten Staaten, was als hinnehmbar gelten soll. Die Linken sind sehr wütend deswegen, wegen dieser Supreme Court Entscheidung. Sie wollen, dass die Bundesbehörden sehr viel Macht haben. Sie mögen den Staatsapparat, denn diese Staatsapparate sind oft sehr woke und setzen sich für die linke Agenda ein. Und die rechten Konservativen applaudieren dem Supreme Court, denn sie glauben, dass es wieder auf die Linie der amerikanischen Verfassung und auf den Boden des Grundgesetzes bringen. Ich bin mehr dieser Ansicht. Ich glaube, dass jeder von uns das Recht haben sollte, über die medizinischen Eingriffe in unseren Körper zu entscheiden. Ich freue mich sehr, dass wir die Gelegenheit haben, dass wir jetzt ein ebenes Spielfeld haben.
So to other areas, I mean, this might also be a question, like, you know, when it comes to climate change and to any other.
Das könnte auch anwerbar sein, was Klimawandel angeht oder jedes andere Thema. Nein, natürlich nicht, denn die Umweltbehörde, die EPA, hat so viel von dieser Klimaagenda vorangetrieben. Sie haben alle möglichen Richtlinien herausgegeben. Und jetzt kann man sie verklagen deswegen, ob das zutreffend ist, ob das eine wissenschaftliche Basis hat. Und ich kann nicht genug unterstreichen, wie wichtig das ist. Das ist gigantisch. Ich glaube, diese Behörden haben ein Eigentor geschossen, weil sie in der ganzen Welt vorgeführt haben, dass sie nicht aus gutem Willen operieren und nicht auf wissenschaftlicher Basis operieren. Und wenn man sagt, oh, ich weiß nicht, wo das herkam, wo die Abstandsregeln herkamen oder Lockdowns oder Maskenpflicht, wir wissen nicht, wo das herkam. Wenn man herausfindet, dass ihre ganzen Studien zur Effektivität von Masken mechanistische Studien waren, dass man einfach Spucke aus einem Strohhalm schießt, um zu sehen, ob die Maske die Spucke aufhält, wo man weiß, das ist überhaupt kein realistisches Szenario. Weiß man, dass sie überhaupt keine wissenschaftliche Grundlage hatte. Deshalb ist es ein Riesenumschwung jetzt, das stattfinden wird. Und ich glaube, es wird sehr im Interesse der Bürger sein, aber nicht der Beamten. Ich glaube, es gibt sehr viele Richter, die auf der anderen Seite sind, die diese Macht nicht abgeben wollen, denn sie wollen weiter Masken durchdrücken. Aber die Großteil der Bürger, die stimmen dem zu und applaudieren diesem Urteil als vernunftsbasierte Basis und eine Rückkehr zur Vernunft. Es gibt einen anderen Fall,
that it's not safe and efficient. I think there was another ruling that the jabs are not safe and efficient.
Dass die Impfstoffe nicht sicher und effektiv sind. Dass man gar nicht mal Impfstoff dazu sagen sollte.
Wolfgang, did you want to say something before I start?
Wolfgang, wolltest du was sagen?
Okay, no worries. I know it's so hard when we're in three different places.
Because you know, I don't speak about right and left anymore.
Ich rede nicht mehr über rechts und links. Wenn man sich anschaut, was politisch passiert, ich rede da auch nicht gerne über rechts oder links. Ich glaube, dass die meisten Politiker der Einheitspartei angehören. Aber ich glaube, die Öffentlichkeit ist immer noch zu einem gewissen Anteil in rechts und links gespalten ist. Ich glaube, manche wollen immer noch Masken und einen mächtigen Staatsapparat, die uns Sachen aufzwingen können. Und ich verstehe, was Sie sagen wollen. Ich will mich weder links oder rechts einteilen lassen, weil ich da nicht dran glaube. Die historische Bedeutung dieser Begriffe ist verloren gegangen. Wir müssen über die Tatsachen sprechen, nämlich über die Ideologie. Wir müssen konkreter sein, worüber wir sprechen. Ich bin da ganz Ihrer Meinung.
I used to be someone who would have considered myself on the left, but I am not.
Ich hätte mich früher mal als links bezeichnet, aber das ist lange her. Das nicht mehr meinem Glauben entspricht. Ich bin da ganz bei dir. Ich spreche da viel drüber. Über die Probleme, an solchen Sachen zu glauben, weil ich das für gefährlich achte. Das erlaubt ihnen, uns zu manipulieren, indem sie uns in diese Gruppen einteilen. Und das ist gefährlich, weil die meisten von uns einfach frei sein wollen und glücklich und in Ruhe gelassen werden und wissen, dass die Regierung auf unserer Seite ist und uns dient und so auf eine ehrliche, anständige Weise macht. Und das passiert einfach nicht mehr. Ja. Was unseren neuesten Erfolg angeht, das ist fantastisch. Und das ist ein historisches Urteil. Die obersten Gerichtshoffälle sind nicht Fälle des Health Defense Fund. Aber dieser Fall ist von der Health Freedom Defense Fund. Im März 2021 hat die Schulbehörde von Los Angeles, die zweitgrößte in den Vereinigten Staaten, eine Impfpflicht für alle Mitarbeiter herausgegeben, als es nur eine Notzulassung gab. Das ist illegal. Deshalb haben wir geklagt. Und im nächsten Land hat die Schulbehörde am nächsten Tag die Impfpflicht zurückgenommen und gesagt haben, nein, das war nur eine Empfehlung. Sie können trotzdem sich testen lassen. Sie haben davon Abstand genommen. Und dann, als dieser Fall durch die Instanzen ging, so haben wir die Impfpflicht gestoppt, aber trotzdem ging der Fall weiter. Und als wir vor dem Gericht waren, im Juli 2021, sagte der Schulbezirk und ihre Anwälte, dass sie nicht vorgehabt hatten, eine Impfpflicht einzuführen. Und das Gericht hat den Fall verworfen, dass es keine Grundlage hätte, dass keine Impfpflicht gegeben hatte und auch keine mehr beabsichtigt werden sollte. Aber das war eine Lüge. Aber sie haben gerade einen aufgesetzt und das wussten wir erst ein Jahr später. Deshalb hat das Gericht den Verfall verworfen. Und 17 Tage später, am 14. August 2021, hat die Schulbezirksbehörde von Los Angeles eine neue Impfpflicht eingeführt. Und zusammen mit den kalifornischen Lehrern für medizinische Freiheit und Einzelklägern eine neue Klage eingereicht im selben Schulbezirk. Das ist der mittlere Bezirk von Kalifornien, das ist ein Bundesgericht. Und haben argumentiert, nicht, dass es eine Notzulassung ist, sondern weil die Impfung keine Ansteckung verhindert und keine Übertragung verhindert und somit also nichts mit einem Impfstoff zu tun hat. Deshalb haben wir argumentiert, dass die natürliche Immunität von den Gerichten berücksichtigt werden sollte. Und wir haben argumentiert, dass ein Fall Jacobson gegen Massachusetts, ein Fall vor dem obersten Gericht, was 1905 nicht anwendbar ist, weil dieser Fall damals angenommen hat, dass Impfstoffe, das war Pockenimpfung, sicher und effektiv war. Ich glaube zwar nicht, dass es sicher und effektiv war, hat es das Gericht 1905 angenommen und wir haben heute argumentiert, dass diese Impfungen keine traditionelle Impfung ist, dass es eine natürliche Immunität gibt und dass der Fall Jacobson nicht anwendbar ist, dass es andere Präzedenzfälle vor dem obersten Gericht gab in den letzten 50 Jahren, nachdem jeder amerikanische Bürger eine Privatsphäre hat und ein Recht auf körperliche Unversehrtheit hat und dass man medizinische Behandlungen nicht verpflichtend machen kann, wenn sie nur zu Gunsten der Person sein soll, auch wenn sie lebensrettend sein sollen. Viele Fälle haben diese Präzedenzfall unterstrichen. Und wir haben argumentiert, dass Corona keine Pocken sind, die Impfungen sind keine Impfungen und dieser Fall fällt nicht unter Jacobson aus 1905, sondern unter den modernen Präzedenzfällen. Und dieser Fall wurde auch verworfen im September 2022. Aber bevor der Fall verworfen wurde, hatten wir mit Beweisaufnahme begonnen und mit Erzeugung befragen und konnten ein paar von den Beamten des Schulbezirks verhören unter Eid. Und einer davon hat uns erzählt, dass sie angewiesen worden ist, eine Impfpflicht zu entwerfen im Juli 2021. Sie haben uns also damals das Gericht angelogen, im ersten Fall. Und das war sehr wichtig. Und wenn man zum zweiten Fall kommt, der im September abgewiesen wurde, wir glauben, dass das ein Fehler des Gerichtes war, weil das Gericht Jacobson als Präzedenzfall anwendete und der Richter einfach alle unsere Argumente abgewiesen hat und sie gar nicht angeschaut hat.
The judge didn't do what the judge is required to do. So that is to interpret everything that the
der Richter hat seine Pflicht nicht getan, nämlich zu in, die Aussagen der, der Kläger als, als wahr anzunehmen.
In the most favorable light to us, to the plaintiffs. And the judge did not do that. The court did not do that.
Weil er unser Argument im, im bestmöglichen Licht betrachten soll. Deshalb haben wir im Januar 2023 Berufung eingelegt. Und im September 2023 hat es etwas Unglaubliches passiert. Wir hatten die mündliche Behandlung vor dem 9. Bundesgericht. Es gibt in Amerika also oben das oberste Gerichtshof, da gibt es darunter die, die Bundesberufungsgerichte und dann unten die, das, die, die Bundesgerichte. Dort haben wir zuerst die Klage eingereicht. Deshalb haben wir im Januar 2023 beim Bundesberufungsgericht Klage eingereicht und hatten im September 2023 die mündliche Verhandlung. Es war wirklich ein Erlebnis, weil die Richter, es sind drei Richter im Vorsitz, und sie haben den Anwalt des Schulbezirks einfach auseinandergenommen. Sie haben hat immer wieder gesagt, dass die Gerichte den Bundesstaaten das Recht zusprechen sollten, Impfpflichten zuzusprechen, auch 20 Jahre in der Zukunft, auch wenn die Impfungen nicht funktionieren. Das war einfach unglaublich. Sie, sie haben gesagt, sie ist völlig unvernünftig. Einer der Richter hat gesagt, ich kann es nicht glauben, dass sie immer noch eine Impfpflicht auf den Büchern haben. Das ist gar nicht möglich. Und dann ist etwas sehr Wichtiges passiert. Als unser Anwalt John Howard den Saal verlassen hat und ins Publikum gekommen ist und als der Anwalt, die Anwältin Connie Michaels für die Schulbehörde den Richterraum verlassen hat, hat Connie Michaels unseren Anwalt angeschaut und gesagt hat, was werdet ihr machen, wenn wir den Impfpflicht wieder aufheben? Das heißt, wenn wir die Impfpflicht aufheben, dann wird euer Fall gegenstandslos sein. Das ist illegal. An diesem Nachmittag hat der Vorsitzende der Schulbehörde den Schulausschuss kontaktiert und gesagt, wir sollten die Impfpflicht aufheben. Sie versuchen zu behaupten, dass das nichts damit zu tun hatte, mit der mündlichen Verhandlung. Es ging sehr schlecht für sie und deshalb haben sie die Impfpflicht aufgehoben. Der Vorsitzende der Schulbehörde hat also dem Ausschuss gesagt, lasst uns das aufheben. Und 12 Tage später hat die Schulbehörde widerwillig diese Impfpflicht aufgehoben. Nur deswegen, weil sie nicht vor Gericht verlieren wollten. Wir haben dem Gericht also gesagt, was sie getan hatten und haben eine staatliche Erklärung eingereicht, was Connie Michaels gesagt hat. Und vor ein paar Wochen später haben wir ihnen das Urteil bekommen. In dem Stand, dass das niedere Gericht einen Fehler gemacht hat und Jacobson falsch angewendet hat, weil wir glaubhaft argumentiert hatten, dass die Impfung keine Ansteckung oder Weitergabe verhindert. Und dass medizinische Behandlung einer langen Geschichte der Freiheitlichkeit in diesem Land unterliegen und dass medizinische Behandlung, die nur dem Wohl des Einzelnen dienen, nicht verpflichtend gemacht werden können. Das ist also ein großer, wichtiger Schritt. Es ist das erste Mal seit Jacobson 1905, dass ein Gericht in den Vereinigten Staaten und ein Berufungsgericht, ein Bundesberufungsgericht, Jacobson eingegrenzt hat, die Macht, sowas verpflichtend zu machen, dass es nur in gewissen Situationen gilt. Wir wollen letztendlich Jacobson ganz widerrufen bekommen haben, aber das ist ein wichtiger erster Schritt.
ruling, and it shouldn't have been a huge ruling, because
es hätte nicht so ein großer Schritt sein sollen, weil der Richter bei Jacobson gesagt hat, das soll nicht so ausgelegt werden, um der Regierung eine allgemeine Impfmacht zuzusprechen. Die Pocken hatten eine 30-prozentige Sterblichkeit, aber trotzdem durfte die Regierung nicht eine Nadel in den Arm stecken oder deine Berufsfähigkeit von deiner Impfung abhängig machen. Das Gericht hat den Pfarrer namens Jacobson nur angeordnet, eine 5 $ Geldbuße zu zahlen, anstatt weil er sich nicht impfen lassen wollte. Deshalb ist es so wichtig. Wie Richter Holland beschrieben hat, teilt es dem Staat nicht eine allgemeine Macht, eine Impfpflicht anzuordnen. Deshalb ist es so wichtig, dass ein Bundesberufungsgericht gesagt hat, dass es falsch angewendet wird. Ich habe eine weitere Anmerkung. Wenn man an die Corona-Impfung denkt, gibt es viele Grippeviren, die im Wettstreit stehen. Wenn man ein Virus eindämmt, dann werden die anderen Viren gefährlicher und richten mehr Schaden an. Man muss also nicht sich an ein Virus klammern. Man muss darauf schauen, ob der Mensch krank wird und ansteckend wird. Das gilt für alle möglichen Viren. Ich glaube, es ist komplizierter, als wir denken. Wir denken an Corona, wir denken an Influenza, das ist Unsinn. Wir leben in einer Umwelt voller Viren. Und wenn wir den anderen Virus eindämmen, dann kommt der Schaden woanders her. Die WHO spricht von One Health.
Can I just comment on that? Think about the pertussis vaccines.
Denken Sie an die Pertussis-Impfung. Die enthielt nur Antigene für B. Pertussis. Wir hatten zehntausende Fälle von Keuchhusten. Weil die Natur ein Vakuum ablenkt. Weil der andere Formen des Keuchhustens übernommen haben. Sie füllen die Lücken. Wenn wir argumentieren vor Gericht, müssen wir auch daran denken. Ich bin da ganz sehr der Meinung. Ich denke auch an das Erlebnis in England vor Jahrhunderten, als sie die Pockenimpfung eingeführt haben. Eine Impfpflicht für die Pockenimpfung hatten sie den größten Ausbruch, den es je gegeben hatte. Und die war viel tödlicher als davor. Das heißt, es muss andere Maßstäbe geben. Verhindert es die Übertragung und die Infektion? Ist sie überhaupt für die Gesundheit zuträglich? Impfungen werden gesunden Menschen verabreicht. Wenn sie die Gesundheit nicht verbessern, dann sollten sie nicht gegeben werden. Das verstößt gegen den medizinischen Grundsatz, keinen Schaden zuzufügen. Es ist wahnsinnig, dass Ärzte Leute impfen, gesunde Menschen impfen mit diesen Stoffen, ohne im Gegensatz zu den Beweisen, dass sie der Gesundheit nicht förderlich sind. Wenn man also gegen Corona impft und Influenza bekommt, kann man diese Influenza weitergeben. Sonst hätte man sie nicht bekommen. Es gibt also diese Verbindung zwischen den unterschiedlichen Mikroben. Also muss man einen ganzheitlichen Ansatz haben. Und wo es darauf ankommt, ist genau wie du gesagt hast, wenn jemand geschützt wird als gesunder Mensch oder ihre Gesundheit verbessert wird und ist die Gesundheit von anderen Menschen dadurch verbessert, wenn jemand sich impfen lässt. Wir müssen nicht den PCR-Test betrachten. Die Frage ist, wie wird die Gesundheit geschützt? Wird die Gesundheit dadurch verbessert? Wenn man einem gesunden Menschen eine Impfung geben muss, es eine bessere Gesundheit herbeiführen. Der Effekt kann nicht nur von theoretischem Nutzen sein. Das ist eine verdrehte Interpretation, wie wir Medizin praktizieren sollten. Wir sollten gesunde Menschen nicht schaden, um theoretisch sie zu schützen vor etwas, das sie vielleicht nie bekommen werden. Außerdem gibt es jetzt eine sehr große wissenschaftliche Korpus, dass die allgemeinen Impfprogramme der Gesundheit nicht zuträglich sind. Wir wissen, dass ungeimpfte Kinder weniger neurologische Krankheiten haben, weniger Asthma, weniger chronische Ohrenentzündungen, weniger allgemein chronische Entzündungen. Sie sind allgemein gesünder als geimpfte Kinder. Wir müssen wissen, warum das so ist, und wir müssen es aufhalten, wenn es unseren Kindern Leid zufügt. Es gibt andere Argumente. Man kann zum Beispiel eine Helmpflicht einführen. Es kann wirklich unbequem sein, wenn man keinen Unfall hat. Aber man verordnet das, weil es Beweise gibt, dass Motorradunfälle zu Gehirnschaden führen kann. Deshalb gibt es bei uns eine Motorradimpflicht und wir bestrafen Menschen, die keinen Helm tragen. Aber ein Helm verletzt einen nicht. Und in Idaho, wo ich lebe, gibt es keine Impfpflicht. Ich glaube, es ist verrückt, keinen Helm zu tragen, aber das ist ihr Bier. Wir haben kein soziales Krankensystem. Und das ist ein Problem. Und die Leute müssen ihre Rechnung selber zahlen. Das ist dann ihre Entscheidung. Wenn sie ohne Helm Motorrad fahren wollen, dann müssen sie ihre Rechnung selber bezahlen. Aber ein Impfstoff kann tödlich sein. Die Nebenwirkungen von Impfstoffen sind viel gefährlicher, als einen Helm zu tragen. Ein Helm kann vielleicht unbequem sein, aber er ist nicht tödlich und schadet einem nicht. Okay, man kann vielleicht nicht den Fahrtwind genießen und in seinen Haaren. Das könnte vielleicht seine Frisur schaden. Aber es verletzt einen nicht. Leslie, das sind wirklich bahnbrechende Entscheidungen. Nochmal zurück zu dem Fall. Es sind ein paar sehr wichtige Entscheidungen. Zuerst hat der Schulbezirk das Gericht gebeten, nachdem wir dem Gericht gesagt hatten, dass sie die Impfpflicht zurückgenommen haben, hat das Gericht im Schulbezirk befohlen, zu erklären, warum die Freiwilligkeitspflicht nicht gelten sollte. In den Vereinigten Staaten gibt es die Freiwilligkeit, wenn man aufhört, eine Straftat zu begehen aus eigenem Grund, kann das Gericht trotzdem noch darüber entscheiden. Das heißt, wenn man zum Beispiel auf seinem Grundstück einen Schwarzbau errichtet, der den Nachbarn auf die Pelle rückt, und der Nachbar verklagt einen, wenn man diesen Schwarzbau niederreißt und verspricht, ihn nie wieder zu errichten, dann kann das Gericht sagen, okay, wir werden sie nicht verfolgen. Aber wenn sie den Schwarzbau abgerissen haben und geweigert haben, sich zu verpflichten, ihn nie wieder zu errichten, dann gilt die Ausnahme für Freiwilligkeit. Dann ist der Fall immer noch aktiv. Denn das, was sie getan haben, ist immer noch illegal gewesen. Und sie haben die Impfpflicht aufgehoben, nachdem wir geklagt haben. Und die zweite Impfpflicht 12 Tage, nachdem sie diese negative Entscheidung mit der mündlichen Verhandlung erlebt haben. Und dann hat der Schulbezirk beschlossen, die Impfpflicht aufzuheben. Das ist also eine freiwillige Beendigung. Sie versuchen also, das Gericht zu manipulieren, indem sie sich so verhalten. Das Gericht hat gesagt, sie haben zweimal versucht, das Gericht zu manipulieren. Und dieser Fall ist immer noch anhängig. Sie haben alles angeschaut, was der Schulbezirk von Los Angeles gemacht hat und alle Kommentare der Vorsitzenden, als sie gesagt hat, ich bereue nichts, ich würde es alles wieder so machen. Und sie hat widerwillig dafür gestimmt, die Impfpflicht zurückzunehmen. Und sie hat zugegeben, dass sie das nur macht, weil sie gezwungen wurde. Und die Gerichte haben das durchschaut und haben sie wirklich in die Pfanne gehauen. Deswegen. Und das Gericht hat auch noch etwas sehr Ermutigendes gesagt. Bevor das oberste Gericht die Chevron-Doktrin zurückgenommen hat. Das Gericht hat gesagt, dass die CDC nicht vertrauenswürdig ist. Dass der Schulbezirk sich immer auf die CDC bezogen hat. Und das Gericht hat gesagt, sicher und effektiv für was? Das war wirklich unglaublich. Das gibt mir Gänsehaut. Das ist so eine unglaubliche Entscheidung nach all dieser Zeit. Man kann sich nicht vorstellen, was für Konsequenzen das haben könnte für alle Fälle, die noch anhängig sind. Dass man auf Schadensersatz klagen kann und so weiter. Eine Warnung, die ich aussprechen möchte, ist, dass wenn man in Berufung geht, erhält man die drei Richter per Zufall, per Losentscheid. Und der Schulbezirk hat eine Petition eingereicht, um einen größere Richterausschuss zu erreichen, um diese Entscheidung nochmal zu revidieren. Und wir haben 29 aktive Richter in diesem Bundesbezirksdistrikt. Das heißt, das ist ihre letzte Chance zu erreichen, dass die Richter das bewerten. Und sie haben wirklich den Begriff Pseudowissenschaft genommen, um unsere Bewertung von einem Stanford-Forscher und einem Yale-Forscher. Und das nannten sie Pseudowissenschaft, obwohl auf der Webseite der CDC steht, dass die Impfungen keine Übertragung, nicht vor Übertragung und nicht vor Ansteckung schützt. Die Wortwahl in dieser Petition war sehr überheblich gegenüber den Richtern, den entscheidenden Richtern. Und ich glaube, dass die Richter das sehr negativ auffassen werden. Das ist für sie sehr unwahrscheinlich, dass sie da Recht bekommen. Aber damals gab es dieses Chevron-Ergebnis auch noch nicht. Und das ist nur weitere Unterfütterung für euren Fall. Diese Berufung der 15 Richter wird vielleicht gar nicht einberufen.
In favor of this outcome.
Es gibt noch ein großes Thema in dem 9. Distrikt. Der 9. Bundesberufungsgericht ist einer von 13. Washington ist Nummer 13 und 11 ist Florida, Georgia und Alabama. Die 9. ist der größte. Das Reich von Alaska, Washington, Oregon, Kalifornien, Montana, Oregon und Nevada. Es ist riesig. Es ist gigantisch. Das gilt also für diesen gesamten Bundesbereich. Der 9. Bundesdistrikt führt den Weg bei zwei Themen. Das, was die Privatsphäre angeht, den Schutz der Privatsphäre und der medizinischen Privatsphäre, und zweitens bei der körperlichen Unversehrtheit. Warum? Weil sie die Abtreibung garantieren wollen. Wie wollen sie das also decken, dass man Privatsphäre, medizinische Privatsphäre garantiert bekommt und Schutz des Patienten, aber nicht bei Impfstoffen, die weder vor Ansteckung noch Übertragung schützt. Und die sind in einer schwierigen Position. Sie sind da wegweisend gewesen. Wie sollen sie da also das zurückfahren? Ich weiß gar nicht, wie sie das erreichen sollen. Ich bin also sehr optimistisch. Der einzige Unterschied sein könnte, dass man mit einer Notlage argumentiert. Aber dann explodiert auch diese Blase, weil sie ist, die Impfung ist weniger sicher, noch effektiv, noch schützt sie vor Ansteckung. Eine Pandemie muss sehr, sehr schwerwiegender sein, als was Corona war. Und das hat Jacobson auch gesagt. Ich glaube, es wird also sehr schwierig sein. Wahnsinn, das ist sehr ermutigend. Das ist eine gute Nachricht. Ich freue mich sehr, das zu hören. Es ist toll, dass du da Druck machst, um diese Entscheidungen zu erreichen. Nicht nachgibst. Weiter Druck zu machen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtige Arbeit. Und es gibt mir sehr Hoffnung, dass solche Sachen auch zu unserem Gunsten entschieden werden können. Wir haben außerdem einen großen, großen Erfolg gegen Disney erreichen können. Sie mussten außergerichtlich sich mit uns einigen, weil wir enthüllen wollten, was sie intern gemacht haben, religiöse Ausnahmen und medizinische Ausnahmen zu untergraben und die Angestellten schrecklich behandelt haben. Wir haben ein paar Fälle gegen Nike, die auch sehr stark sind. Dann haben wir ein paar weitere Fälle, um andere Politik herauszufordern. Wir haben also viel Arbeit vor uns, um für Gerechtigkeit zu sorgen, dass medizinische Autonomie und körperliche Unversehrtheit nicht angreifbar ist. Ich möchte nur noch sagen, ihr könnt unsere Arbeit auf healthfreedomdefense.org folgen und für unseren Newsletter dort einklagen und für $10 Mitglied werden oder spenden, wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt. Und ich glaube, wir haben alle gesehen, wie wichtig das ist, um diese Menschen zur Rechenschaft zu ziehen. Ich würde die Menschen sehr ermutigen, die Webseite anzugucken und euch zu unterstützen. Ich glaube, das ist eine tolle Arbeit. Wenn ihr die finanzielle Unterstützung nicht hättet, dann könntet ihr das nicht machen. Ich glaube, das ist sehr gut angelegtes Geld. Ich werde nicht bezahlt, ich bin freiwillig. Aber wir können diese Arbeit nicht ohne die Unterstützung der Öffentlichkeit machen. Wir sind sehr dankbar für jeden Unterstützer. Und dieser Fall in Los Angeles sind nicht vorbei, denn sie wollen in Berufung gehen. Deshalb müssen wir da weiter kämpfen.
Good luck and thanks for the
ja, viel Glück. We'll danke für die tolle Arbeit. Wir bleiben in Verbindung und halt uns auf den Laufenden. Ich hoffe, das wird sich auch in andere Länder übertragen lassen. Hier ist immer noch der Wurm drin. Diese Aufbrüche sind noch nicht passiert. Diese Durchbrüche, diese Fälle in Amerika sind sehr wichtig. Und die Richter, die werden das ja auch mitkriegen. Und vielleicht ist es der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Man sagt, dass die Politik die Verlängerung der Kultur ist, die Gerichte auch. Es sind Menschen. Und sie, wenn sie kulturelle Veränderungen sehen, dann verändern die sich auch. Viviane, Wolfgang, vielen Dank für eure Arbeit. Und danke, dass ihr mich eingeladen habt heute.
Keep on the good work. Thank you.
Thank you both. Bye-bye.
Ja, das war ja jetzt ganz enorm. Ich freue mich wirklich sehr, dass das sind ja tolle Ergebnisse. Das scheint ja wahnsinnig, super, oder? Und auch die Geschichte mit dem Chevron, der Chevron-Entscheidung, das ist ja auch extrem wichtig, ja. Weil das ist ja letztlich würde das, wenn sowas bei uns hier wäre, auch genau diesen Wahnsinn stoppen, dass man da sich nur auf das RKI hat immer recht und dann wird geguckt, ja, und dann gibt es nichts. Ich erinnere noch, weißt du noch, die Akten der Staatskanzlei, der Bayerischen Staatskanzlei, die waren doch auch komplett leer. Das war ein Fall von der Jessica Hammett damals. Die hatte ja, glaube ich, geklagt da in Bayern und dann wurde nichts vorgelegt an wissenschaftlicher Evidenz, gar nichts, rein gar nichts. Und so ähnlich sehen wir das ja hier an all den Stellen. Also wenn das tatsächlich, sieht man darauf nicht mehr berufen könnte und das auch als Gesetz oder als gefestigte Rechtsprechung, da wäre damit nämlich auch Schluss.
Allein, dass das Gericht da gefragt hat, als die dann sagten, ja, sicher und wirksam, und dass das Gericht dann sagt, gegen was? Nicht mal das haben sie bei uns gemacht.
Ja, das ist echt toll. Ja, fantastisch. Ja, wir sind auch am Ende der Sitzung angekommen jetzt mit diesem Punkt und ich finde, das war ja wirklich erfreulich. Also es lässt mich jetzt auch frohen Gemut ins Wochenende gehen. Wir sitzen ja gerade an dem Archiv, da werden natürlich auch diese Dinge eingehen. Wir werden auch als einen der ersten Berichte, ich denke wahrscheinlich sogar die Sitzung von heute mal hochschalten zum Angucken, was dann so alles ist und auch mit den entsprechenden Links, dass man sich das anschauen kann. Und also auch wir können die Arbeit nur machen, wenn Sie uns unterstützen. Und ich würde Sie bitten, wirklich uns jetzt nochmal für diese Archivarbeit etwas auch unter die Arme zu greifen, dass wir das wirklich gut fertigstellen können. Das ist ganz bald soweit. In diesem Sinne, ich wünsche einen ersprießlichen Freitagnachmittag, ein schönes Wochenende und wir sehen uns in der nächsten Woche dann in alter Frische wieder. Bis dahin. Tschüss.